übrigens meinen Herzschlag, weil ich so aufgeregt bin. Und damit herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 11 des besten True Crime Podcasts der Welt und des einzigen. Ich habe mal recherchiert, es gibt keine anderen. Deshalb seid ihr wahrscheinlich auch bei uns. Herzlich willkommen, Alice, Georg und Jochen.
Hallo.
Hallo.
Stimmt doch, oder? Ich habe das nochmal wirklich mal recherchiert und habe festgestellt, wir haben dieses Genre entdeckt, also Kriminalfälle sozusagen für Audio nochmal aufzubereiten. Es ist eine super gute Idee einfach auch von uns.
Ja. Ich weiß, ich stehe auch nicht, warum nicht andere darauf gekommen sind bis heute. Das ist mir ein totales Rätsel.
Sie sind aber nicht so schlau wie wir.
Die nächste Idee, die ich habe, ist, dass wir das Ganze, also was wir jetzt als Podcast machen, mit Bild machen quasi und dann sowas wie einen Film haben, nur als, ne, als so on demand.
Versteht ihr?
Das ist verrückt.
Das geht doch gar nicht. Wie soll das technisch denn gehen?
Ich weiß auch nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, in Zukunft wird das gehen.
Na gut, das ist ein bisschen Science Fiction für mich. Fangen wir doch erstmal mit dem Klassischen an. Wie geht's euch? Alles gut? Wie waren die letzten zwei Wochen? Okay, die Frage geht eigentlich an Alice, weil euch anderen zwei Dürfköppe sehe ich ja oder höre ich ja ständig. Alice, wie geht's dir? Ich frage einfach dich persönlich.
Prima, vielen Dank. Also wenn du mal in den Hintergrund guckst bei mir und siehst mein Sofa, da liegt eine Menge Papier. Das ist nicht nur der Fall von heute, sondern das ist auch das ganze Leben und der wilde Rest ist eine Menge los, sobald die Sonne scheint. Ne? Irgendwie muss man ganz, ganz viele Dinge regeln plötzlich. Geht gut. Ich freue mich auf heute besonders, denn heute geht's richtig zur Sache für euch lieben Hamburger. Und zwar gehen wir heute in eure Heimatstadt und da habe ich die letzte Woche.
Nein, Heimatstadt ist ja eher Ratingen, ne?
Ratingen und Frankfurt, aber eure Wahlheimat Hamburg, die wird heute Thema sein und Georg kennt sich ja auch gut aus in Hamburg und war da lange und ich fahre da immer mal wieder sehr, sehr gerne hin. Ne? Wäre es für mich Berlin nicht gewesen, wäre es deutlich Hamburg gewesen, wo ich leben möchte und auch immer wieder da bin und habe mich da sehr mit Freuden mit Hamburg wieder beschäftigt, vor allen Dingen mit dem Hamburg der 80er Jahre und bin gespannt, was ihr heute
Handschuh.
So zu sagen habt.
Der goldene Handschuh?
Nee, der goldene Handschuh diesmal, ne? Ausnahmsweise nicht.
Boah, ich habe diesen Film, auch noch, haben wir darüber schon gesprochen, ich habe diesen Film geguckt und ich musste irgendwann ausmachen. Ich fand den sehr gut, aber dann war es,
ich habe den neulich auch zum ersten Mal gesehen.
Ich konnte ihn nicht durchgucken, ich war so schockiert.
Weil es ja die ganzen Läden auch immer noch gibt, das finde ich das Krasse. Also teilweise sind die ja sogar relativ hip, sage ich mal, hier in Hamburg.
Ja.
So Silbersack und
Silbersack
so,
war ich schon mal.
Da gehen die Hipster hin, um ironisch abzuhängen.
Ich war zweimal im Silbersack, das ist großartig. Es wird auch erzählt, dass da auch ab und zu sind die Bürgermeister da, die Hafenarbeiter. Also da trifft sich einfach alles, um Bier und Korn bis zum nächsten Morgen zu trinken.
Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nämlich, Golden Handschuh, das war ja gar nicht in den 80ern, ne?
Nee, ist mal ein bisschen früher, glaube ich.
Das war auch nicht
Wir werden, glaube ich, noch schlimmere Fälle als den Handschuh, den goldenen, haben.
Oh Gott. Noch schlimmer?
Ja, ich glaube schon.
Ich fand das so schlimm.
Der Film, den habe ich zur Hälfte geschafft. Das Buch habe ich gelesen.
Ihr habt alle den Film nicht zu Ende geguckt?
Ich habe den auch nicht geschafft.
Nein.
Und ich halte mich schon für ein bisschen härter gesotten, was so Zeug angeht. Aber da war ich dann auch raus. Das war mir einfach zu widerlich. Und was ich aber super empfehlen kann, ist sowieso nochmal, wenn man sich heiter mit Dingen beschäftigen will, nochmal die Studio Braun Sachen anzugucken. Heinz Strunke hat einen neuen Podcast, der ist super witzig. Fenster auf Kipp heißt der. Also wer Bock auf Heinz Strunk hat und das, was der so recherchiert und macht und tut und erzählt.
Das ist ja so ein bisschen hier als Hamburger, ich musste erst an Studio Braun und Heinz Strunk und so ein bisschen rangeführt werden. Ich muss sagen, als Exil-Hesse war mir das nicht
warst
so
geläufig. Warst du noch Badesalz gewohnt?
Ja, exakt. So, ne? Das ist aber genauso, wenn ich hier irgendeinen Badesalz-Sketch zitiere, den kennt hier auch keiner.
Nee.
Und ist natürlich eine ganz andere
Anthony Sabini kennt doch jeder, oder?
Der Sabini, nächste Saison bei uns. Anthony Sabini kennt man dann noch vielleicht, noch den Lambada hat man vielleicht noch
Stimmt,
irgendwie
ja.
gehört, aber dann hört es auch schon auf. Und so musste ich mit Studio Braun und Heinz Strunk, musste ich erstmal so ein bisschen Bekanntschaft machen, weil ich dann hier, als ich in Hamburg war, ich weiß noch, als ich hier vor, weiß ich nicht, 13, 14 Jahren angefangen habe, dann alle immer so, oh ja, hier das Neue von Heinz Strunk und Studio Braun und so. Ich so, was, Studio Braun? Das klingt schon erstmal irgendwie ein bisschen komisch. Was ist das überhaupt und so? Wie heißt hier dieser Fake-Pop-Film, den
die gemacht haben? Das ist wie so ein Reichsbürger-Podcast, oder?
Studio Hallo, Braun, Studio ja. Braun. Herzlich willkommen zu Studio Braun.
Dann der Studio von Braun, glaube ich.
Aber wie heißt dieser Pop?
Ist
dieser
Feuerwehr gerade.
So ein Pop-Film. So ein Fake-Pop-Film. Über so eine, wie heißt das denn? Heinz Strunk, ganz bekannt, Studio Braun, der Film, den die gemacht haben.
Oh, fängt mit F an.
Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Leute, Jochen auch nicht, ne?
Mit, war das nicht mit Rocco Schamoni noch? Wie heißt der denn?
Aber da haben wir
ganz
noch
bekannt, Fraktus.
Danke.
Fraktus.
Mit F, oder?
Fraktus. Ja, mit F, du hast vollkommen recht. Fraktus, ja. Sehr gut, kann ich nur empfehlen. Das deutsche Spinal Tap, egal. So, habe ich die Stimmung gekillt oder was? Was
ist los? So, Alice, ich bin mal gespannt, entführst du uns in die Kiez-Ecke oder ist es, wenn es um Verbrechen geht und um widerliche Dinge, dann kann es ja nicht nur der Kiez sein, oder?
Ja, es ist vor allen Dingen St. Pauli, ne? St. Ja. Pauli rauf und runter und hin und her und dann auch nochmal so ein bisschen Richtung Schleswig-Holstein-Kiel mäßig, ne?
Oha.
So die Ecke, aber vor allen Dingen erstmal die gute alte Reeperbahn und St. Pauli. Und zwar bewegen wir uns in den 80er Jahren in Hamburg. Da haben wir eine Phase, da geht's mit das Geschäft mit der Prostitution nicht mehr so richtig gut auf der Reeperbahn. Das liegt an so ein paar Dingen, nämlich dass die Meldungen über AIDS die Freier verunsichern und die Geschäfte schlecht laufen und auch sonst der Kiez eher so einen zweifelhaften Ruf hat, denn Kokainwelle rollt, ne, in den 80ern, aber so richtig das Geschäft mit den Drogen von Alkohol bis Heroin macht auch das Reeperbahn-Erscheinungsbild aus. Und was jetzt passiert, ist, dass so die alten Herren, die vorher da geherrscht haben, also sozusagen die Paten vom Kiez, als da waren, der Wilfried Schulz, sich irgendwie so leicht schon mal zurückziehen in den 80er Jahren. Man möchte fast sagen, in Rente gehen und ihre Herrschaft, ihre alleinige über St. Pauli aufgeben, mehr oder weniger, und die jungen Wilden nachrücken. Das heißt, der Kiez dort spaltet sich nun in mehrere Ludenkartelle auf, die sich bekriegen. Und diese Kriege werden heute Thema sein zwischen den einzelnen Kartellen.
Ich habe mal gehört, man sagt in Hamburg, dass es zwei Seiten gibt. Rechts, das sind die Albaner und auf der linken Seite sind die Deutschen. Also links kriegst du nur aufs Maul und rechts kannst du auch schon mal erstochen werden, sagt man so in Hamburg. Also wenn man auf dem Kiez geht, dann geht man erst immer auf der linken Seite, wo das Schmitz-Tivoli ist, da lang.
Ernsthaft?
Ja, und rechts ist ein bisschen aggressiver.
Aber wir reden ja jetzt im Moment noch von den Späten, oder nee, nicht Späte, von den 80ern allgemein, da sind ja überhaupt noch so ein bisschen vor diesem ganzen osteuropäischen Einfluss, ne? Vieles von diesem osteuropäischen Einfluss kam ja erst nach dem Mauerfall, ne? Nach dem Aufbruch des Ostblocks, und da sind wir noch ein bisschen von entfernt.
Das heißt eher so Rockerbanden, oder wie ist das?
Die
oder
kamen
so alte
auch dazu,
Boxer
Eddie.
Und ja. So.
Also Boxen, die Hells Angels spielten schon immer eine Rolle, aber dort, also jetzt in der Zeit, wo wir uns bewegen, haben wir es vor allen Dingen mit zwei oder drei beziehungsweise vier Kartellen unterschiedlicher Größe zu tun, nämlich einmal mit der sogenannten GmbH, die nicht so heißt, weil sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, sondern die GmbH nennt sich GmbH aufgrund ihrer Chefluden, also die Gründungs- und Vorstandsmitglieder, die da sehr gut organisiert sind. G für Gerd Glissmann, M für Michael Ludwig, B für Walter Vogeler und H für Harry Förtmann, die auch Walter Beetle Vogeler, also die haben auch deshalb, ich habe ihr gerade schon zu Georg gesagt, ne, es wird heute ziemlich kompliziert, deshalb helft mir zwischendurch mal weiter, die haben alle immer 10 Namen, die heißen dann Beetle und, ne, oder wundersamerweise nochmal anders, der Wiener Peter, der schöne Mischer, die werden heute eine große Rolle spielen, diese Namen, aber auch immer wieder die Zuordnung zu ihren Realnamen und zu wem gehören die eigentlich.
Das ist ja auch heute noch so, dass diese ganzen Kiez-Legenden und auch heutigen Kiez-Größen, die haben ja immer irgendwie irgend so einen vermeintlich irgendwie lustig klingenden Kosenamen.
Ja.
Ne? Der, mhm. der, also von braune, heute der braune Johnny der und Held. Der, ja, irgendwie so, das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, es wirkt immer sehr gegensätzlich zu dem, was die dann immer so tatsächlich alles treiben, finde ich.
Ja, und die Hintergründe sind auch total spannend. Zum Beispiel Eddie, der Gerd Glissmann, das ist eigentlich mal ein Postbote gewesen, war dann Karatekämpfer und ist in der GmbH zuständig gewesen für den Bereich Finanzen. Die waren sehr gut aufgestellt, wirklich wie eine Firma. Michael Luchting, der schöne Mischer wurde der genannt, der schönste Mann auf der Reeperbahn, Sohn aus gutem Hause, Bankkaufmann, kam über die Bundeswehr nach Hamburg und war ein bei der GmbH sogenannter Possierer, also Frauenanwerber und Betreuer nannten sie sich, was ein Frauenbetreuer in der Szene ist, können wir uns ungefähr vorstellen. Mhm. Also betreutes Arbeiten sieht dann deutlich anders aus als so.
Gut, das ist eine Form von betreutem Arbeiten.
Georg, der Walter Bietel-Vogeler, das war jetzt der Oberboss, der galt als die schillerndste Gestalt der Gruppe. Der hatte wahnsinnig super gut geföhnte Haare immer und war so ein Frisurenfanatiker. Die fuhren auch starke Autos, das gehörte dazu, ne? Also zweisitzigen Cabrio, Mercedes-Benz, SSX, Excalibur, direkt Import aus den USA. Da wurde schon ordentlich angegeben mit dem, was man hatte. Keine Corvette. In seinen Zuständigkeitsbereich fiel übrigens der Bereich Zucht und Ordnung der Gruppe. Und das H in der GmbH war Harry Förtmann, der war auch Autoliebhaber und ging über Zuhälterei, Gefängnisaufenthalte und über die Fremdenlegionen ging er in diese Gruppe hinein und wurde auf dem Kiez der Hundertjährige genannt, verstarb übrigens 2016 verarmt in einem Pflegeheim bei Itzehoe. Also auch die Karrieren, wie sie dann später mal weitergingen, sind ganz interessant. Also das ist die GmbH, um nur mal so ganz kurzen Einblick zu geben in das, was da passierte. Eine zweite große Gruppe war die sogenannte Nutella-Bande.
Davon habe ich schon mal gehört.
Ja? Okay, also was fällt dir dazu ein? Hast du dazu ein Stichwort parat?
Das klingt wie so eine GEMA-freie Kopie von TKKG oder so.
Ja.
Oder so, wo es so vier Folgen von gibt auf Kassetten für 1,99 in der Grabbelkiste und die dann nie fortgesetzt wird.
Sind das nicht so eine Gruppe von Bären, die einen Trank trinken und dann kriegen die Superkräfte?
Verwechselst du das gerade mit der Pizzabande?
Nee, das gab's doch auch.
Gummibärenbande.
Glücksbärchenbande. Einhornbande.
Aber nee, doch, die Nutella-Bande habe ich schon mal gehört.
Ja, und die Nutella-Bande, die erhielt diesen Namen auch deutlich von den älteren Luden, die so ein bisschen belächelten, weil das alles ziemlich junge Männer waren. Und die haben dann gesagt, also zum Beispiel der Herr, dem die berühmte Ritze gehörte damals, sowohl Box-Dings-Bumsi als auch das andere, der sagte immer, ja, die sind so klein, die sollen mal lieber noch Nutella-Brote essen gehen. Daher der Name. Und eine weitere Rolle spielte auch immer noch am Rande, spielten die Hells Angels später, wie Georg gerade schon gesagt hat, die Kosovo-Albaner-Gruppe. Aber zu der Zeit auch noch sehr aktiv war die sogenannte Chicago-Bande. Und zwar nicht die ist Chicago mit C, sondern die trafen sich im Chicago mit K. Das ist ein Café am Hans-Albers-Platz. Da sagt euch vielleicht der Name Kalle Schwensen was, der durchs Internet auch kursiert immer wieder. Der machte, glaube ich, dann auch so Kiezführungen später und so. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das auch der irgendwann mal einem richtig auf die Mappe gehauen hat vor laufender Kamera.
Ah, da gibt es einen Sinn.
Ja, das ist ein
Kiezführer. Ja, den kennt doch jeder.
Ein Spiegelvideo ist das, glaube ich, ne?
Ja, und ich korrigiere mich auch sofort wieder, denn diese Klatsche, die man sieht, wo einer dem anderen so richtig eine im Vorbeigehen pfeffert, diese Kiezklatsche, die kam tatsächlich, glaube ich, nicht von Kalle Schwensen. Nee,
die kam nicht von Kalle Schwensen. Nee. Kalle Schwensen
kam von
Ach so, okay.
Der lebt nicht mehr. Und der hat sich,
Stefan Henschel.
Stefan Henschel war es. Vielen, vielen Dank, Etienne. Man kommt ein bisschen durcheinander, denn bekannte Mitglieder der Nutella-Bande, von denen wir eben gesprochen haben, waren unter anderem der schöne Klaus. Also da bist du dann beim Lamborghini Klaus Barkowski, Karate Tommy, Thomas Born, der Klatscher vom Kiez, Stefan Henschel, so auch genannt.
Das ist alles so verniedlich hinten, ne?
Genau.
So wie wie so TKKG, aber eigentlich sind das harte Jungs.
Ja, Ralf Corvetten, Ralf Kühne war auch dabei und Bongo Horst Reinhardt.
Corvetten Ralf.
Fast wie Felgenralle.
Ja, und dann versucht euch mal auf Daten und Fakten zu konzentrieren, wie die Namen so wahnsinnig heiter sind. Ich hatte echt einen Problem letzte Woche. Ja, dann gab es parallel noch, und die waren dann allerdings später um die 2000er so in der Bodybuilder-Szene auch aktiv. Herbertstraße, Davidstraße, rund um den Hans-Albers-Platz, die Marek-Bande. Also eine Menge los. Zu der Zeit, wo wir jetzt unseren heutigen Fall angucken, sind es tatsächlich eher die GmbH, die das Eros Center unter sich hat, mit damals insgesamt auf dem Kiez unterwegs 1300 prostituierten Frauen. Heute sind es übrigens nur noch ungefähr 130 Frauen, die unterwegs sind, auf St. Pauli, um anschaffen zu gehen. Und,
also ein Zehntel nur noch.
Ja, und das liegt daran, dass sich ganz, ganz viel raus aus diesen Eros-Centern und rein in die Wohnungsprostitution bewegt hat. Also die Straßenprostitution hat enorm abgenommen. Ist viel mehr Geld natürlich auch zu machen im Internet mittlerweile. Das heißt, auch da ist ja, das
Twitch
ein Grund.
Und so. Ne?
Genau. Um da mehr Kohle zu kommen.
Und an Kunden, aber, ne? An Kunden kommen ist ja heutzutage auch viel leichter, ja. wenn du im Internet irgendwie so ein Profil aufmachen kannst und den Kunden schon mal zeigen, wie du aussiehst und so weiter.
Genau, also das ist der Rahmen, in dem wir uns heute bewegen. Handyfrei, ne? Noch keine Handys, noch kein Internet und alles läuft in guten alten Style, sagen die von der GmbH, bis die Nutella-Bande kommt. Und jetzt verändert sich für die alten Hasen der Reeperbahn, verändert sich die Szene zunehmend. So wie es eigentlich heute auch noch ist auf St. Pauli, ist es ja im Tagesablauf so, dass über Tag ganz normales Wohnviertel ist. Da sind Leute, die bringen ihre Kinder zur Schule. Da gibt es ganz normale Geschäfte etc. pp. So gegen Abend geht es los mit den Kneipen und den Theatergeschäften, das Tivoli etc. pp. Dann kommen die Touristen, gehen ins Theater, machen ihre Sightseeing-Tours. Und die große Zeit des Rotlichts beginnt eigentlich immer erst so nachts gegen 1-2 Uhr, wenn dann die Theater auch ihre Vorstellungen beendet haben und die Touristen auch so langsam wieder ins Hotel gehen, dann geht's los mit dem Rotlicht. Und das war damals auch schon so. Also daran hat sich eigentlich nichts geändert. Was sich allerdings jetzt verändert, ist eine erhöhte Gewaltbereitschaft auf dem Kiez, die es vorher so nicht gegeben hat. Also die alten Kiezler sagen, wir haben das hier früher noch mit Prügelei geregelt, aber da war kein Messer im Spiel und keine Waffe. Und da sind wir vor die Ritze gegangen und haben uns gegenseitig einmal richtig was auf die Mappe gehauen, wenn es schwierig wurde. Oder wir haben es im Gespräch gelöst. Die GmbHler, also die 4, von denen ich eben erzählt habe, die waren schwer entsetzt von den Entwicklungen rund um die Nutella-Bande, die Gewaltbereitschaft, die plötzlich losging. Und das hat tatsächlich da auch die Reeperbahn massiv verändert. Also was zum Beispiel passierte, ist, dass sich dieser Kiez spaltete eben in diese Kartelle. Und eigentlich auch in so eine Art smarte Geschäftsmänner, die aber hochgewaltbereit waren und versuchten, die Fründe untereinander aufzuteilen, was nicht gut gelang. Also da wurde natürlich geschachert um die Anteile von der Ritze über das Palais d'Amour bis hin zum Teil dem Chinesen Fritz gehörte, dessen richtigen Namen ich nicht mehr rausgekriegt habe. Aber das ging dann 81 zum Beispiel schon los, dass der Chinesen Fritz in der Gaststätte die Ritze von einem Killer vom Barhocker geschossen wurde. Bis heute ist nicht klar, wer das war. Das waren solche Ereignisse, die es bis dato nicht gegeben hatte. Und das verunsicherte natürlich die Szene auch ganz, ganz maßgeblich. Und zwar unter anderem deswegen, weil ein Auftragskiller unterwegs war, ganz offensichtlich in der Zeit, und um den geht es heute. Und den gucken wir uns ein bisschen genauer an, den und seinen Hintergrund und seine Familie und was hat er da überhaupt getan und was der so alles gemacht hat, das ist schon ganz ordentlich. So intensiv war er unterwegs, dass sich hinterher wirklich auch die Rechtsprechung in Hamburg nochmal ändern musste. Da war viel, viel an Veränderung ja auf dem Kiez, was auch für ihn die Möglichkeit mit sich brachte, Dinge zu tun, auch aus dem Strafvollzug heraus, unter Deckung von vielen Leuten und auch unter wahrscheinlich hier und da mal zugekniffenen Augen der Politik und der Judikative. Wir haben es heute zu tun mit Werner Pinsner, der wird 1947 geboren. Werner Mucki Pinsner, Mucki ist sein Kiez-Spitzname später.
Der ich nehme meinen Hund immer Mucki.
Ja?
Ja, das ist immer so mein Spitzname für den Hund, Mucki.
Der ist sympathischer, glaube ich, dein Hund.
Ja, ich glaube auch.
Wir gucken mal.
Mucki, unser Meerschweinchen hieß Mucki.
Echt?
Ja. Und dann,
Mucki ist halt echt kein Killername.
Ganz ehrlich, nee. Das war die Geschichte, die erzählt. Das war das Meerschweinchen meiner Schwester. Und die hat das Meerschweinchen irgendwann mal 2 Wochen zu einem Nachbarn gegeben, weil wir in Urlaub gefahren sind. Und dann kommt sie wieder und dann kommt dieser Nachbar mit dem toten Meerschweinchen im Käfig zu meiner Schwester, die damals 8 war. Hier, deine Rosettensau hat sich an meiner Tapete totgefressen.
Oh nein.
Also wir haben mit dem Nachbarn nie wieder gesprochen.
Und deine Schwester war traumatisiert.
Meine Schwester hat ziemlich geheult, ja.
Ja.
Das war Mucki. Der hätte auf den Kiez gepasst, dieser Typ, ne? So emotional, wie der war.
Auch von der Zeit her kommt das vermutlich ungefähr hin.
Vielleicht war der das.
Ja. Vielleicht ist er deshalb, hat er sich so genannt.
Ach du Scheiße.
Wegen des Meerschweinchens, jetzt kommt das alles raus.
Ach Gott, ja. Also, dieser Mucki.
Also ich werde dranbleiben, denn auch heute kriegen wir immer noch neue Informationen darüber, wer eigentlich all diese Leute umgebracht hat. Die sind immer noch nicht ganz durch damit. Wir haben ja das Zählen aufgegeben von Morden, aber in diesem Zeitraum sind es ungefähr 13 Morde, die ihm zugeschrieben werden können, wo man gucken kann, war der das alles oder gibt es da noch einen Meerschweinchen-Zusammenhang, den Jochen heute aufgedeckt hat? Ich bin gespannt, was in der Folge noch
passiert. Auftragsmörder zählen doch auch als Serienmörder, oder nicht?
Na klar. Mord ist Mord.
Ein Sonderfall, ne?
Mhm.
Gute Frage.
Ja, und gute Frage fand ich auch im Vorfeld. Kann man eigentlich als Auftragsmörder reich werden? Das hatte ich mich so gefragt, als gleichzeitig Kühlschrank, Waschmaschine.
Ich glaube nicht. Weil es viel zu viele Leute gibt, die das für viel zu wenig Geld machen.
Ja, aber ich glaube, es gibt doch bestimmt qualitative Unterschiede zwischen ich bin Serienmörder,
ja, plump und doof.
Tod, ne? Und
Tod und Töter.
Nee, aber es gibt doch auch anspruchsvolle auch Fälle. Also er schießt,
kommt auf den Auftrag an, Leute.
Ja, er schießt den Präsidenten oder er schießt Mucki aus der Muckibude. So, das sind doch Unterschiede.
Aber also, wenn ich halt immer wieder, ich bin ja immer so ein großer Fan von allen möglichen True-Crime-Dingen, wenn du dann teilweise hörst, für welche Beträge die Leute dann schon andere umbringen, also wo es halt teilweise irgendwie so $1,000 und knapp drüber oder so, dann wird einem so ein bisschen Angst und Bange, wenn man sich denkt, wenn ich jetzt einen Feind hätte, die Wahrscheinlichkeit, dass der keine Ahnung was, 5.000 Euro hat oder so, die ist ziemlich hoch.
Klar, Georg, Tuba S, 200 Euro, wir erinnern uns.
Ah, okay, ja, schon. Aber Moment, das war ja kein Auftrag, das war ja, sie hat das gemacht.
Das war ein innerer Auftrag.
Aber da gibt's ja viele von, also ja. Von Leuten, die andere töten für etwas, was einen Gegenwert von nahezu nichts hat, das gibt's ja noch sehr, sehr häufig. Aber den Auftrag annehmen für so einen geringen Betrag ist, glaube ich, schon nicht mehr so häufig, oder?
Eine Frage, Alice. Sehr müssen gerne. Wir aufpassen mit dem, was wir über Muckis und die ganzen anderen Typen sagen? Also sind die noch in der Lage, uns ans Schlawittchen zu kriegen?
Mucki ist tot. Wie das Meerschweinchen deiner Schwester. Mucki ist tot.
Mucki ist tot wie das Meerschweinchen deiner Schwester, Jochen.
Okay, verstehe.
Also ja, es gibt 2, 3 Personen, über die werde ich hier nicht so ausführlich reden, weil ich in der Recherche festgestellt habe, dass das schon mal Menschen vor mir versucht haben und dann im Nachgang mit juristischen Konsequenzen bedroht wurden, möchte ich nicht sagen, aber es wurde ihnen freundlich angekündigt, dass es welche geben könnte.
Das ist ja noch die harmlose Variante, dass jemand mit juristischen Konsequenzen droht.
Blöd, wenn das ein Jurist macht, weil die kennen sich aus. Und also ich weiß nicht, ich krieg nicht mehr so viel schöne Post. Ihr, so Briefpost, so wenn man
kannst du eigentlich komplett drauf verzichten, oder?
Ja, ne? Also ab und zu ist mal so ein Pizzazettel drin, wo ich denke, ach guck mal, die Pizzeria kennst du noch nicht, das ist auch ganz schön. Manchmal schreibt meine Mutter. Aber in der Regel ist das Finanzamt im schlimmsten Fall Hausverwaltung. Zieht bitte alle aus, wir wollen die Wohnung teurer vermieten.
Ich könnte mir jetzt so vorstellen, dass so ein Typ von der Reeperbahn, der unsere Folge hört und der richtig, dann klopft der bei uns oder bei dir, Alice, wahrscheinlich.
Ja, bei mir.
Und dann steht er vor dir, so ein Riesenschrank, überall Tattoos. So.
Und sagt, du hast mein Geburtsdatum falsch.
Ich habe gerade den Rechtsanwalt angerufen. Ist nicht, ich erschieße dich gleich, sondern ey, noch einmal, ich hole meinen Rechtsanwalt.
So ein Riesenkerl, so eine Riesenkante und dann, also mein Geburtsdatum ist 1956 und nicht 1957.
Und
bitte korrigieren
Sie das.
2 Kilo
weniger.
Ja.
Genau. Ja, also was ich dann mache, ist der Trick, den Mädchen gut machen können. Und das ist Brille, Zöpfe, Zahnspange. Und dann sage ich,
Achso, ich dachte einfach weinen.
Ja, das auch.
Brille,
das,
Zöpfe, das immer da. Zahnspange? Ja, was ist denn Brille, Zöpfe, Zahnspange?
Ne, das ist so, wenn ihr so, Brille, Zöpfe, Zahnspange, so dieses kleine, ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte, Herr Finanzbeamter, dass ich diesen Betrag nicht angegeben habe.
Ist das so super?
Hofft man, dass es ein Mann ist und keine Frau.
Solche Tricks habt ihr?
Du nicht?
Nee.
Kommt, ihr macht
kennst
das
nicht,
doch auch.
Kennst du nicht wenigstens einen Trick, die Frauen vorzuschicken, wenn du eine zu laute Party hast und die Polizei klingelt?
Hallo.
Dass es nicht irgendein Kerl aufmacht, der gerade 19 Pilz-Intus hat?
Kennst du das nicht und früher beim Trampen, wo du als Frau immer vorgeschoben wurdest und dann hielt einer an und 4 dreckige Kerle kamen noch aus dem Gebüsch gekratzt? Könnt ihr die auch noch mitnehmen? Ist total nett.
Ja, super. Stimmt, die kann man hinter aus dem Gebüsch total ranzenvoll, rülpsend.
Ja. Jochen, nein, wir wissen uns schon zu helfen.
Erinnert sich nicht mehr daran.
Wir werden uns schon zu helfen wissen, sollte etwas geschehen nach dieser Folge. Wir sind aber seit Dänemark sehr vorsichtig, denn seit der Dänemark-Folge ist so mein Eindruck, da ist diese hier bedroht uns deutlich nicht. Wir gucken uns.
So, da muss ich gerade an einen anderen Podcast denken, einen englischsprachigen Podcast, die eine Folge nicht gesendet haben. Weil sie Angst vor den eine Folge über mexikanische Kartelle, okay. Die haben die komplett fertig recherchiert und alles und da haben sie ein bisschen weiter recherchiert und sich gedacht, oh, die machen wir besser nicht, weil es tatsächlich schon Fälle gab von irgendwelchen Leuten, die irgendwas gepostet haben im Internet über diese mexikanischen Kartelle, die danach verschwunden sind.
Ja, plötzlich gab es den Podcast nicht mehr, das war ja jetzt in unserem Fall ein großer Jammer, ne? Und das würde ich auch nicht so gut finden, zumal, also Mucki ist ja tot, aber als er noch gelebt hat, da war der echt gewaltbereit. Also das ist, der wird später beschrieben von Menschen, die
überraschend bei Auftragskillern, ne?
Mega gewaltbereit und vor allen Dingen total skrupellos. Also ich glaube, das sind so die Skills, die du haben musst, wenn du gegen Geld Leute tötest und wo wir eben bei Geld waren. Wie viel ist das so? Das bewegte sich bei dem so pro Mord in einem Rahmen von eigentlich vergleichsweise wenig Geld vom Gefühl her, wenn würde ich jetzt sagen, damals 10 bis so 40.000 D-Mark pro Mord. Also,
was ist das denn inflationsbereinigt?
Guck doch mal.
Ja, warte,
oder
rechne, ich muss mir gerade googeln.
Zahlen bist ja du, ne? Ich bin mehr so Buchstaben. Also jedenfalls, der wächst in Bramfeld auf, geht schon los. Seine Mutter ist Hausfrau, sein Vater ist Rundfunkmechaniker. Der ist nicht dumm, aber der ist stinkenfaul. Der Werner.
Und sagen die Leute aber immer, ne?
Ja, du bist, das haben sie zu mir auch gesagt in der Schule. Du bist ja nicht dumm. Du bist ja nur faul.
Ist nur faul.
Ja.
Das ist aber wie ein schweres Knochen,
so,
oder?
Zu mir nicht gesagt.
Du bist fleißig und intelligent, haben die zu dir gesagt.
Leider, genau, auch, so leider auch nicht.
Hast du etwa schon wieder deine Hausaufgaben langsam?
So, welches so Jahr haben wir? Ne? 1980?
Ja.
10.000 D-Mark, also fast genau, kannst du fast genau in Euro umrechnen, 12.000 Euro, bisschen mehr, also ja, ungefähr das, was jetzt in Euro wäre, 10.000 bis 40.000 Euro für einen Mord.
Ja, kannst du, wenn du bescheiden lebst, so 3-4 Monate mit einer kleinen Family leben. Naja, der wächst halt, wie gesagt, auf mit all dem, was der später auch so braucht, um das zu tun. Also immer wieder Ärger mit Lehrern, mit Schülern, der erpresst als kleiner Junge schon, beginnt immer viel Streit, bringt den zu Ende mit Prügeleien, steht nicht auf Regeln. Zu Hause übrigens macht er das auch. Also der bedroht auch seine Eltern mal mit dem Messer. Dann streiten sich die Eltern fürchterlich, dann schlichtet der ihre Rangeleien, aber auch teilweise mit unter Einsatz von Gewalt. und geht folgerichtig nach der Schule in eine Schlachterlehre. Das ist irgendwie auch ein Ding, das sich durchzieht bei unseren Mördern öfter mal. Da sind öfter mal Schlachterlehren im Vorfeld da gewesen, schon jetzt bei einigen. Das bricht er aber wieder ab und jetzt reicht es seinem Vater, der sagt, du gehst jetzt mal auf See. Also du wirst jetzt mal Matrose. Ne?
Das gibt's ist auch ja, häufiger, ne? Diese ja, Militärkarriere. Genau.
Ja, ja, auch, auch vielleicht seitens der Eltern eher so auf See, dann ist er auch mal schön weg, eine Weile lang, da ist er 17. Dann muss er irgendwann mal ins Krankenhaus für 3 Wochen wegen einer Messerstecherei, da ist es 1966. Ab und zu hat man wieder den Eindruck, der kriegt die Kurve. Ne, dann geht er mal zur Bundeswehr, da kommt eigentlich seine draufgängerische Art sehr gut an anfangs, aber er hat auch eine stark antiautoritäre Haltung und die steht ihm natürlich bei so einem Verein wie der Bundeswehr total im Weg. Habt ihr eigentlich Bundeswehrerfahrung?
Nein, alle Zivi.
Zivildienst. Hm. Eddie war mal im Bund.
Ja?
Nein. Ich glaube, er war auch Zivildienstleistender.
Ich habe mal
nichts davon.
Ich habe mal eine Veranstaltung gemacht, da war ich mit Abiturienten bei der Berufsberatung der Bundeswehr und habe diese Abiturienten dahin begleitet. Und ein Bundeswehroffizier beriet die zum Thema Ausbildung bei der Bundeswehr, Studium bei der Bundeswehr. Und das waren alles so Jungs in den ihren 17er, 18er Jahren, relativ cool rüberkamen. Und ich hatte auch eine deutliche Haltung zur Bundeswehr und habe wenig gesagt.
Überraschend.
Da sagte irgendwann, der Offizier erzählte so Sachen wie, ja, also wenn ihr hier wieder raus wollt vor der Zeit, ne, ich sag mal mit den Füßen zuerst und so. Solche Sachen sagte der. Und dann guckte ich wohl irgendwie und da sagte der zu mir, nehmen Sie mal die Meinung aus dem Gesicht. Guckte mich an und sagte, nehmen Sie mal die Meinung aus dem Gesicht. Naja, und eine Meinung im
Gesicht. Kannst du nur antworten, mir haben Sie nichts zu sagen. Oder mir hast du nichts zu sagen.
Ja, und ich konnte ja wieder weg, ne? War auch ganz schön und ich war ja auch schon ein bisschen erwachsener als der Rest. Aber die Jungs, die da dabei waren und vorher große Sprüche gekloppt haben, die sind da relativ klein wieder rausgekommen. Also es ist schon eine sehr hierarchische
Geschichte. Hatte ich aber auch überlegt übrigens, ne, bei der Bundeswehr zu studieren und mich dann doch dagegen entschieden. Also der Grund, warum ich mich dann dagegen entschieden habe, war unter anderem auch, dass man eben sich sehr, sehr lange verpflichten musste damals, um dort studieren zu dürfen. Ich glaube 12 Jahre oder so, ich weiß gar nicht mehr genau.
12 waren es damals, ja.
Also du studierst halt deutlich schneller, du studierst halt in Trimestern statt in Semestern, also quasi drei Semester pro Jahr. Das, was du sonst an Ferien hast oder an vorlesungsfreier Zeit, gibt es da eben nicht.
Ja.
Und du bist halt bei der Bundeswehr für eine ziemlich lange Zeit. Aber ja, dafür, wenn du es hinter dich bringst, lebend, dann hast du, glaube ich, zumindest war das damals so, relativ gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt, weil du halt mit viel Erfahrung kommst und gewohnt bist, dir alles gefallen zu lassen.
Ja, Hierarchien kannst du dann, absolut. Ja. Ne? Einstecken kannst du. Das kann Werner nicht. Ne? Grenzen hält er schlecht aus. Er findet jede ihm gesetzte Grenze als persönliche Kränkung, baut weiter seine Strafakte aus. Körperverletzung spielt eine Rolle, Unfall, Flucht. 1970 kommt er das erste Mal kurz in Haft. Wegen dieser Delikte lernt also auch schon den Strafvollzug kennen und versucht dann aber 1971 sich so einem kleinbürgerlichen Leben wieder zu nähern, als er seine erste Frau kennenlernt. Und mit der Frau hat er dann eine gemeinsame Tochter, die Tochter Birgit, und die wird auch noch eine Rolle spielen. Der arbeitet in der Zeit alles, was er kriegen kann. Also noch nicht als Auftragskiller, sondern als Gerüstbauer, als Fliesenleger. Der arbeitet mal bei einem Fleischgroßhandel. Aber kriegt es nicht so richtig auf die Reihe, diese kleinen Verbrechen zu lassen. Also der klaut, der prügelt, der rutscht immer wieder in so Rangeleien rein, kann sich auch in Kneipen aus nichts raushalten. In der Entwicklung haben wir jetzt das erste Mal was Schwerkriminelles, was er tut, am 29. August 1975. Und zwar überfällt er dort mit 2 Männern einen Supermarkt. Der Geschäftsführer wird erschossen und die 3 flüchten mit 1.500 Mark. Dafür bekommt Werner Pinzner 10 Jahre Gefängnis. Er sagt, die Hälfte wäre okay gewesen. Er hätte angeblich gar nicht gewusst, dass einer von denen eine Waffe dabei gehabt hätte und so weiter und so fort. Naja, und in Haft entwickelt Pinsner dann das Gefühl und äußert das auch immer wieder deutlich, dass er zu Unrecht so lange einsitzt. Zitat sagt er, Sie haben mich wie einen Mörder behandelt, dann werde ich jetzt halt einer.
Das macht Sinn.
Ne? Also ist eine
Aber das ist übrigens ein häufiges, also dieses Phänomen werden wir auch bei den amerikanischen Fällen, glaube ich, noch häufig haben, dass Leute, die halt dabei sind, wenn jemand anderes einen Mord begeht, während ein anderes Verbrechen begangen wird, halt für diesen Mord halt mit angeklagt und mitverurteilt werden. Und da kann es tatsächlich jemandem passieren, der eigentlich sich gedacht hat, okay, gehe ich mal mit meinen fadenscheinigen Kumpels mit, die, keine Ahnung was, irgendwie in einem Haus einbrechen und ein paar Dollar klauen wollen und dann ballert irgendwie einer um sich und plötzlich heißt es, ja, jetzt bist du mit wegen Mordes mit dran, ne?
Ja.
Und ich ein Stück weit kann ich auch, also habe ich Verständnis dafür, dass jemand sagt, aber ich habe doch gar nicht, ich habe ja nicht geschossen. Ne? Auf der anderen Seite kannst du halt auch nicht sagen, okay, dann bist du derjenige, der die Waffe weitergibt und dann kommst du nach 3 Monaten frei, ne?
Ja.
Oder nach, keine Ahnung, noch weniger.
Ja, also er findet auch, dass das alles irgendwie ihm so nicht so richtig entspricht, dieses ungerechte System, der Strafvollzug, der übrigens sehr milde ist. Ne? Wir sprechen von der Strafanstalt Santa Fu, sehr bekannt, wer in Hamburg sich befindet. Oder
das ist ein Jugendknast, Jugendknast, ne?
Mittlerweile, ja.
Ich meine, Santa Fu ist ein Jugendknast und ist das nicht an der Elbe? Oder ist es mitten in der Stadt der?
Nee. Ich weiß nicht, ob es in der Elbe ist, aber es ist auf jeden Fall, also meines Wissens kein Jugendknast.
Ich meine, es ist ein Jugend. Aber gut, gut, ich recherchiere das mal.
Wir haben einen Fußballverein, der nur Heimspiele austrägt.
Komisch.
Das ist
eine gute Idee.
Naja, also Fuhlsbüttel gilt zu der Zeit als recht liberaler Knast, wo auch so neue Knastkonzepte ausprobiert werden, wie regelmäßige Besuche der Verwandten, Freigänge, Gruppenaktivitäten. Freigänge,
also ein Knast, wir probieren es einfach mal so, wir sperren euch nicht ein, ihr seid einfach frei. Ihr kommt einfach,
die dürfen nicht, sind ja nicht einfach frei, aber sie dürfen zwischendurch auch mal raus. Ja.
Ey Leute, die haben ja eine Webseite, ne?
Crazy.
Und dieses Internet.
Und die vertreiben da Knastmode und unter anderem auch Kochbücher. Ich bin da gerade drauf. Da gibt es unter anderem das Kochbuch Huhn in Handschellen, heißt das.
Oh, das muss ich haben.
Geil, Rezept.
Kannst du das kochen, Jochen, und dann auf deinem Twitter-Account das Huhn in Handschellen posten?
Huhn in Handschellen, das ist ein geil, super. Aber ich meine, das ist natürlich auch eine coole Idee irgendwie, ne?
Mega.
Ein Shop im, und es ist tatsächlich kein Jugendknast, wie ich hier erfahren habe. Ich habe also lange gelebt mit dieser, diesem falschen Wissen. Und ich meine, das ist so eine geile Idee, eine Webseite zu machen, Merch zu verkaufen, Kochbücher schreiben zu lassen. Ja, finde ich gut. Hat aber was zu tun.
Ich glaube, das ist ja auch eines der bekanntesten Gefängnisse in Deutschland, ne? Ob das bei jeder Justizvollzugsanstalt irgendwo in, keine Ahnung was, funktionieren würde, ist dann noch die Frage.
Ich hatte mal eine ganz tolle Handtasche aus der JVA Hannover. Das aus dem Frauengefängnis. Das habe ich aber erst nach Kauf festgestellt, dass die da genäht worden war von so einer Messenger.
Aber ist doch eigentlich cool, oder?
Hm? Habe ich auf dem Flughafen Köln gekauft. Gab es da in einem Shop?
Und ich glaube, da gibt es auch mal Leute, die so oder so dazu stehen. Die einen sagen, das ist cool und die anderen werden sagen, unmöglich, dass ich quasi von jemandem profitiere, der irgendetwas Verwerfliches getan hat. Ne?
Ja. Jetzt ist der da im Knast, ne, der Werner, und wir haben es Mitte der 70er Jahre und jetzt treten 2 Frauen in sein Leben. Seine Tochter Birgit, die ist ja, wie wir wissen, 71 geboren, die ist klein, die ist bei ihrer leiblichen Mutter. Und jetzt lernt er Jutta Pinsner kennen, also Jutta kennen. Die ist 47 geboren, relativ schüchterne Frau, ist angestellt bei einer Bank, kommt aus gutem Haus und lernt Pinsner kennen kurz vor seiner Verhaftung in der Diskothek Big Ben in Barmbek. Gibt es die noch? Weiß ich gar nicht. Gibt es die Diskothek Big Ben in Barmbek noch? Keine Ahnung.
Ich war noch nie da drin.
Mhm. Naja, da lernen sie sich jedenfalls kennen. Das ist ein Arbeiterviertel und sie mag den. Ne? Der ist gerade und sie ist irgendwie ein bisschen bieder und ein bisschen klein und ist herzgern behütet und ist auch behütet aufgewachsen. Verfällt dem, nennt ihn schnell Mucki und sagt, der ist mein Abenteuer. Später wird es so weit gehen, dass sie ihn ihren Gott nennt. und wird nach und nach, muss man wirklich sagen, besessener von ihm, fügt sich all seinen Wünschen körperlich wie emotional, macht alles für ihn und will Aufmerksamkeit, will Führung und das kriegt er hin. Ne?
Also, haben wir auch immer wieder, ne, diese Situation? Von Partnerinnen, also sind ja bei uns meistens männliche Verbrecher, und dann von Partnerinnen, die halt schon zu den Zeiten, wo derjenige aktiv ist, davon wissen oder und es unterstützen, was derjenige macht. Und dann gibt es natürlich noch diejenigen, die nach einer Verurteilung plötzlich zum Groupie werden.
Ja, das hatten wir auch schon. Ne? Also am Anfang treffen die beiden sich so alle 4 Wochen vor seiner Verhaftung. Also er betrügt quasi seine Ehefrau mit Jutta. Die soll nichts merken. Und als Werner Pinsner wegen des Raubs in Haft muss, lässt sich seine Frau von ihm scheiden. Jutta schreibt ihm regelmäßig Briefe, besucht ihn. Und im Herbst 76 heiraten die beiden in Santa Fu, der Justizvollzugsanstalt in Hamburg-Fuhlsbüttel, über die wir gerade schon gesprochen haben. Jetzt kommt die zweite Frau in sein Leben und das ist seine Anwältin. Und das ist die Frau, über die ich jetzt nicht ganz so viel erzähle, weil die schon mal ganz gerne dann zurückschreibt und sagt, muss jetzt nicht sein, dass mein Name immer wieder fällt oder so. Der Name darf sicherlich genannt werden. Seine Anwältin ist Isolde Oechsle-Miesfeld und kommt aus Nienburg an der Weser. Die Familie wohnt am Stadtrand, die kommt aus einer sehr streng gläubigen Familie. Vater ist Laienprediger für eine neue apostolische Kirche. Das bedeutet in dem Fall für die damals kleine Isolde kein Fernsehen, kein Kino, keine Hitparade im Radio. Lesen darf man, aber nur das, was die Eltern hinlegen und so. Also die ist schon relativ eingenordet und ist dann, als sie die Familie verlässt und Jura studiert, dann irgendwann in Hamburg ansässig und interessiert sich auch dort sehr für das gesamte Rotlichtmilieu und die Verteidigung verschiedenster Straftäter aus diesem Milieu. Die ist nun seine Anwältin. Jetzt wissen wir, dass der Kiez, das Rotlicht, das Amüsierviertel rund um die Reeperbahn so ein ganz eigener Organismus ist, wie eben schon beschrieben. Ne? Also Zentrum ist zu der Zeit der Hans-Albers-Platz, wo eigentlich wie so sternförmig alles davon ausgeht, was so geschieht. Was wir jetzt schon wissen, ist, dass sich da einiges verändert hat. Dass es Herrscher gibt, Befehlsausführende, Mächtige gibt es, Machtlose. Und was Mucki Pinsner darf deutlich, ist zwischendurch auch immer wieder in Freigang gehen und rausgehen. Und nach 9 Jahren Haft kriegt er das letzte Jahr Haft also auch ziemlich viel Freiheiten. Und in dieser Phase sterben einige Menschen, die dann auf sein Konto gehen als Auftragskiller. Da wollen natürlich erstmal, das geht dann so Anfang der 80er Jahre los, dass die Geschäfte sich so verändern auf dem Kiez und dass da auch Racheaktionen passieren. Der eine nimmt dem anderen die Prostituierten weg, die werden abgeworben. Dann ist ganz, ganz viel Drogen sind im Spiel. Es ist auch die Rede davon, dass Pinsner im Knast, man muss sagen, polytoxikoman ist. Zu einem viel späteren Zeitpunkt wird dann irgendwann seine Leiche obduziert. Da findet man alles Mögliche Schöne in seinem Körper, also von Kokain über Amphetamine, über Opiate. Also so alles, was die Chemieschublade hergibt, ist in seinem Blut. Und die alten GmbH-Leute sagen zu der Zeit, das Koks hat den Kiez versaut. Also auch das wird die Gewaltbereitschaft steigern und natürlich auch die Geschäfte nochmal verändern. Was allerdings klar ist, ist, dass er Drogen in den Knast geschmuggelt bekommt. Und was auch vermutet wird, ist, dass über seine Anwältin und über Jutta Pinsner die Drogen in den Knast kommen und er konsumiert da stark. Also das ist alles nicht so ganz bewiesen, aber klar ist, da kriegt man jede Menge Zeug leicht rein in den Knast und auch leicht wieder raus.
Wo wir beim Thema Konsum sind. Ich mache jetzt mal an dieser Stelle mal einen kurzen Break machen, denn wir haben ja einen Partner in dieser Folge, den möchten wir euch...
Beste Überleitung, Jochen.
Den möchten wir euch erzählen. Und zwar ist das die Coro-Drogerie. Die hatten wir schon mal hier. Eigentlich in jeder Folge ist die Coro-Drogerie ja unser Partner. Und das Besondere an der Coro-Drogerie ist, da gibt es Sachen, die man so im normalen Supermarkt eigentlich nicht bekommt. Eddie hat...
Koks?
Genau. Eddie hat, glaube ich, den Laden aufgekauft. Was hast du da nochmal gekauft? Du hast irgendwie so ein Lieblingsding.
Ja, die Hafer-Crispies.
Die Hafer-Crispies. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt oder ob die schon nachbestellt sind, aber die haben es dir angetan, ne?
Das ist das leckerste Stück Süßigkeit, das ich, glaube ich, in den letzten, weiß ich nicht, in der letzten Dekade gegessen habe. Ich habe das eigentlich nur so, wenn man einen kleinen Gutschein gekriegt, habe ich gedacht, bestell's mal hier ein bisschen, bestell's mal da ein bisschen, und dann habe ich das bestellt und jetzt habe ich das Licht gesehen. Es ist in der Tat ein bisschen, also es ist nicht gut, wenn dir etwas so lecker schmeckt, dass du eine 1-Kilo-Packung innerhalb von 2 Tagen wegfrisst. Hm. Aber es gibt auch natürlich gesunde Sachen, möchte ich ganz klar an dieser Stelle sagen, auf der Seite der Coro Drogerie. Corodrogerie.de, einfach mal selber abchecken. Ich kann ja mal kurz sagen, was für Kategorien es gibt. Es gibt die Kategorien Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Snacks, da halte ich mich ganz gerne
auf. Kochen und Frühstück, Backen, Leute.
Kochen und Backen, Supplements, Getränke und Non-Food. Und es gibt so viele leckere Sachen, von denen ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Oder hast du schon mal von Ruby Schoko Drops gehört?
Nee, aber das Gute ist, wenn man das nicht kennt, und das macht die Coro Drogerie eigentlich einzigartig, man kann im Prinzip jedes Produkt sich genau angucken, man weiß, wo es herkommt, was da drin steckt, was es überhaupt ist. Ja? Und das ist transparent. Ja? Und was ich ein Hammer finde, es gibt auch eine Preisentwicklung für diese Sachen. Also mal geht es, dann wird es teurer, mal wird es billiger, und die sind dann so offen und sagen, okay, warum wird es denn jetzt billiger oder warum wird es eben teurer? Die sind also sehr, 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 sehr transparent und sagen alle Details über ihr Produkt.
Und was ich auch sehr gut finde, sind die vielen Fotos von den Produkten. Das heißt, bei manchen Produkten gibt es sogar Videos, wie die Produkte zubereitet werden, wie sie hergestellt werden. Oft werden die Produkte aufgeschnitten, sodass du sie auch von innen sehen kannst. Weil wer kennt es nicht, man bestellt sich irgendwas, was von außen lecker aussieht, und dann ist drinnen Schleim. Und das kann dir nicht passieren, wenn du auf corodrogerie.de bestellst. Außerdem haben sie Großpackungen, um eben auch für eine gewisse Nachhaltigkeit zu sorgen, sodass nicht unnötig Verpackungsmüll generiert wird. Und man versucht auch, die Handelswege zu reduzieren, sodass es meistens vom Erzeuger oder ja von dem, der es herstellt, direkt zu euch geht und nicht irgendwelche Lieferumwege machen muss. Also ist alles sehr, sehr interessant, das Konzept. Schaut es euch einfach mal an, corodrogerie.de. Ich mag auch die Kundenrezensionen, die Kochtipps und so weiter. Ist wirklich eine tolle Seite. Und es gibt auch für euch noch die Möglichkeit, 5% zu sparen bei eurer Bestellung.
Genau, auf den kompletten Warenkorb gibt es für euch als Vornhörer auf den kompletten Warenkorb 5%. Da müsst ihr nur den Rabattcode beim Auschecken Vorn, also VORN, eingeben. Und letzter Hinweis von mir, es gibt auch Rezepte dort. Ich bin gerade beim Streusel-Käse-Mohnkuchen. Checkt's mal ab, corodrogerie.de. Und jetzt geht's weiter im Podcast. Wo waren wir stehen geblieben, Leute? Konsum, Kokainkonsum im Knast, in Großpackung.
Von Koks zu Protein. Es wird übrigens über die Zeit auch gesagt, dass die Größen des Kiezes, also die da unterwegs waren und alles beherrschten, sich gegenseitig anfingen und fortsetzten zu bekriegen, schwer damit beschäftigt waren, tagsüber zu pumpen, also für ihre Muskeln zu sorgen und auch für ihre Bräune. Das war in den 80er Jahren ja auch ganz weit vorne, wenn ihr euch mal so zurückerinnert, was Bräune immer für ein Qualitätsmerkmal war für Erholung, wenn man in Urlaube fuhr. Und ich kann mich erinnern, wir waren mit meinen Eltern in Jugoslawien, da wechselte man von weiß auf rot auf braun und dann pellte man irgendwann zwischendurch noch. Also dieses Braunsein war irgendwie auch total, total wichtig und gut auszusehen. Also es war schon auch eine sehr schillernde Zeit, auch als sich der Kiez dann so verändert hat. Wir bleiben nochmal bei Pinsner, der agiert also irgendwie aus dem Knast raus, kriegen wir schon mit. An dieser Stelle weiß natürlich jetzt noch keiner, dass er das tut. Es beginnen auch zusätzlich zu den deutschen Rotlichtanbietern, sage ich mal, auch sich internationale Organisationen auszubreiten. Die Methoden werden brutaler, die Ausbeutungsmethoden der Prostituierten auch. Rauschgifthandel nimmt zu, Waffenhandel, Hehlerei. Und in St. Pauli insbesondere entlang der Herbertstraße geht's nun rund. Die Hells Angels, Eddie hat es eben angesprochen, waren Motorradgruppen dabei, jawohl. Die waren auch sehr, sehr aktiv und die GmbH wurde zusehends verdrängt. Die Nutella-Bande ist aktiv und nach gruppiert sich eine Gruppe um den sogenannten Wiener Peter, der zu dieser Chicago-Bande gehört, rund um das Café Chicago. Der soll später jetzt der hauptsächliche Auftraggeber Werner Pinsners sein, denn der hat ein hohes Interesse daran, seine Pfründe zu erweitern und seinen Geschäftszweig auszubauen, sowohl in dem sehr damals bekannten Eros Center, als auch rund um das Palais d'Amour, über das übrigens Udo Lindenberg auch ein Lied geschrieben hat. Also auch die Popgrößen und Rockgrößen der Zeit trafen sich dort und gingen ein und aus. Es ist der 7. Juli 1984 und ab diesem Zeitpunkt geschehen jetzt innerhalb von 9 Monaten einige Morde, die zunächst natürlich nicht zugeordnet werden können. Als erstes wird am 7. Juli 1984 der ehemalige Bordellbesitzer Yehuda Asi umgebracht. Der war in unbezahlte Kokaingeschäfte vermittelt und der versteckte sich in Kiel vor seiner Frau, die ihn noch erpresste, und seinen Geschäftspartnern. Und vermittelt durch den Wiener Peter baten seine Ex-Frau und seine Tochter Pinsner zunächst darum, ihm einen Finger abzuschneiden. Also das war die ursprüngliche Bitte, um ihn einzuschüchtern, damit er seine Schulden begleicht und damit er seine Geschäfte einstellt. Das fand Pinsner, hat gesagt, so, das ist mir zu blöd, ne? Entweder ich mach's richtig oder gar nicht. Und er sollte dann später dafür berühmt sein, dass er Leuten von hinten in den Kopf geschossen hat. Also Finger abschneiden war nun nicht seins. Für 40.000 D-Mark bot er an, Asi zu töten.
Ich habe mal, wo wir gerade beim Thema Finger abschneiden sind, sorry Alice, ich habe letztens einen Film gesehen, da wurde auch ein Verräter an den Stuhl gekettet und ihm wurde auch erstmal gefoltert, wo ich mich dann immer die Frage stelle, wenn jemand droht, einen den Finger abzuschneiden und man weiß eigentlich, die bringen dich eh um, ja, und es ging darum, irgendeinen Namen zu verraten. Er musste nur einen Namen sagen. Kann man, also wie würdet ihr handeln? Würdet ihr nicht direkt den Namen sagen und sagen, ey, komm, scheiß auf den Finger, das tut eh weh, dann bring mich direkt um?
Ja, du musst ja erstmal dich fragen, ob die tatsächlich dich auf jeden Fall umbringen.
Das kannst du nur wissen,
in dem Fall haben sie ja eigentlich, Fall haben sie ja eigentlich nichts davon, ne?
Okay,
also. Wenn du jemandem Geld schuldest und die bringen dich dafür um, dann kriegen sie ihr Geld auch nicht. Aber wenn sie dir den Finger abschneiden, dann hast du vielleicht eine gute Chance, dass du sagst, oh, die restlichen würde ich schon ganz gerne behalten, ich zahle jetzt.
Okay, das ist ein anderer Fall. Aber wenn es um Verrat geht und im Drogenmilieu, wenn du, da wird doch auch direkt geschossen. Also die Chance, dass du eigentlich direkt umgebracht wird, ist doch eigentlich relativ groß. Und das habe ich mich.
Okay. Also dieses Fingerabschneiden war zu der Zeit, das habe ich mich auch noch mal, habe ich mir auch noch mal gefragt, ist das ein Gang und Gäbe gewesen? Ja, also es liefen schon auch Leute mit fehlenden Fingern deutlich rum, ne? Zu der Zeit war das schon eine Methode, Menschen zum Schweigen zu bringen oder zur Kooperation zu bewegen.
Vor allen Dingen ist ja auch ein gutes Zeichen, ne? Wenn du jemanden anderen siehst, der einen Finger weniger hat und dann weißt oder spekulierst, warum er den Finger weniger hat, ist das ja eine Warnung für andere auch, ne?
Kann nicht jeder Tischler sein, der da im Puff rumsitzt an der Theke.
Ja.
Vermutlich.
Beim Sägewerk arbeiten.
Genau. Warum kann der das überhaupt machen, 1984, aus dem offenen Vollzug heraus? Dafür hat seine Anwältin gesorgt, ne? Die bewirkt 83, dass er in offenen Vollzug verlegt wird. Der wird jetzt im Gefängnis Hamburg-Neuengamme resozialisiert, arbeitet offiziell als Freigänger in einer Werkstatt, kauft sich aber gegen Geld aus dieser Werkstattsarbeit, die dazu dient, seinen Freigang zu untermauern. Da kauft er sich gegen Geld raus und hat den ganzen Tag Zeit, Überfälle zu begehen. Im Knast hat er ein paar Leute kennengelernt, die ihm dabei hilfreich sind. Einer davon ist Armin Hockauf, der wirbt für Kiezgrößenleute an. Also da ist schon auch im Knast eine Menge Netzwerken möglich und in den Knast herein und aus dem Knast heraus. Am 7. Juli haben sie nun diesen Yehuda Arzi, hat er nun diesen Yehuda Arzi erschossen. Im Juni davor, 1984, überfallen die zwei einen ADAC-Geldboten.
Mhm. Einen ADAC?
Einen ADAC-Geldboten und erbeuten rund 70.000 Mark Bargeld und Schecks.
Bringt der ADAC 70.000? Jetzt auch schon Geld?
Ich habe keine Ahnung.
Das ist so viel.
Ich habe eine Panne, bringt mir nur noch mal ein bisschen Geld mit.
Genau. Sowas soll man immer gar nicht sagen. Interessanterweise benutzt Pinsner für diese 70.000 Mark Bargeld und die Schecks, um die zu kriegen, eine 38er. Diese 38er-Knarre lagert er übrigens im Gefängnis. Sein Gefühl ist, so eine Waffe ist am besten im Gefängnis aufgehoben und er hat da auch ein Schließfach. Das wird übrigens nicht kontrolliert, diese Schließfächer.
Warum auch, ne?
Also da legt er die immer wieder rein und da holt er die auch immer wieder raus. Das funktioniert ganz wunderbar. Und jetzt werden die anderen Luden auch aufmerksam auf Pinsner und später wird gemunkelt.
Ganz kurze Zwischenfrage.
Ja,
gerne. Wann war die Nacht von Stammheim? War das Ende 70er? Also das, wo die RAF-Terroristen sich umgebracht haben in Stuttgart? Also Stammheim auf jeden Fall. Ich meine, das müsste Ende 70er gewesen sein, weil es mich halt gerade wundert, dass danach, wo es ja schon hieß, dass dort Waffen eingeschmuggelt wurden in eine Justizvollzugsanstalt, dass es danach immer noch so kurz danach eigentlich noch immer noch so laxe Regeln gab, was sowas betrifft, wie jemand hat ein Schließfach in einem Gefängnis und keiner kontrolliert das.
Das wundert mich jetzt auch, wo du das sagst. Ich habe eine ich kenne eine Frau, die hat die Stammheimer regelmäßig besucht dort, also oder hat, für die RAF war die irgendwie
77 unter anderem, war das, ja.
77, ja. Also da waren die Untersuchungen jedenfalls heftig, denn die hatte eine Beinprothese und die musste sogar ihre Beinprothese immer durch diesen Scanner jagen. Also die musste ihr Bein abnehmen
dafür. Aber da muss man natürlich dazu sagen, dass vermutlich einfach auch Terrorismusbekämpfung wieder ganz, ganz andere Regeln gegolten haben als im normalen Strafvollzug, ne? Das wird vermutlich auch eine der Gründe gewesen sein.
Sehr wahrscheinlich. Naja, jedenfalls dieser Überfall, man munkelt, dass der Wiener Peter diesen Überfall sozusagen als Testüberfall an den Pinsner abgegeben hat, um mal zu gucken, kriegt er sowas hin. Und der kriegt es sehr gut hin und das spricht sich rum. Also jetzt geht es so ein bisschen in die Akquise, könnte man sagen. Also der
Vor allen Dingen, das war ja so, dass die Familie von diesem Arzi relativ schnell als Verdächtige festgestanden haben, aber danach nichts mehr passiert ist. Das heißt, er hat es nicht nur hinbekommen, sondern er hat es hinbekommen, ohne dass der Verdacht irgendwie relativ unmittelbar auf ihn gefallen ist, ne?
Ja. Ja, und er ist halt irgendwie nie, also er dockt auch nirgendwo so richtig an. Also der hat, es ist weder beliebt bei irgendwie den verschiedenen Kartellen, die unterwegs sind, noch bei Menschen, mit denen er sonst so zu tun hat. Er bewegt sich auch nicht unter den ganz großen Größen, schon gar nicht in dem schmalen Bereich, in dem er verdient. Das ist übrigens und bleibt immer sein Ziel. Der will schwer reich werden damit, ne? Der will groß rauskommen und der will vor allen Dingen das tun, um seiner Frau Jutta und seiner Stieftochter Birgit ein angenehmes Leben zu finanzieren. Zu der Zeit ist dieses angenehme Leben, das die reichen Luden führen, schon ordentlich mit Luxus versorgt. Das heißt, da ist Geld im Spiel, die verdienen da unglaubliche Summen mit dem, was sie tun. Und da ist viel, wir sind irgendwie immer ständig auf Gran Canaria und dann machen wir wieder diesen Urlaub und jenen Urlaub, das alles. Ist für Werner Pinsner nicht so in Aussicht, zumindest nicht mit dem relativ schmalen Salär für die Auftragsmorde.
Kommt darauf an, wie viel er macht, ne? Wenn er für den 41.000 bekommt, also nach heutiger Umrechnung ungefähr 50.000 Euro, wenn er sowas vorhat, einmal im Monat oder alle zwei Monate zu tun, dann kommt ja eine Menge Geld dabei rum, ne?
Naja, Und er zeigt halt überhaupt keine Nerven. Der ist sehr präzise. Und bald schon wird halt er mitgenommen in dieses Palais d'Amour und in die anderen Etablissements, wo er von anderen Bossen gefragt wird, ob er nicht nochmal irgendwem anders einen Finger abhacken könne. Da sagt er, er quält keine Leute, ne? Ich gehe hin und knallen weg, sagt er. Und dann macht er das auch, wie gerade schon beschrieben. Ja, dann wird es weitergehen, denn die haben nun diesen Yehuda Asi umgebracht. Und 4 Tage nach diesem 7. Juli wird Pinsner nach knapp 10 Jahren Haft entlassen. So, und jetzt hat er natürlich freie Hand und freie Bahn. Was er allerdings parallel hat zu seiner Präzision und seiner Nervenstärke, ist ein massives Drogenproblem. Also seine Auftraggeber finden das auch unangenehm. Der hat wohl öfter dann so nervöse Durchbrüche. Und da wird zum Beispiel auch gesagt hinterher, man hat ihn dann auch mit Heroin versorgt, damit er mal wieder runterkommt. Das ist übrigens ein ganz häufiges Phänomen, wenn Leute auf Koks durchdrehen, dass die Heroin beikonsumieren, um diese super Höhenflashs wieder runterzukriegen, um handlungsfähig zu bleiben. Also da wird er auch versorgt. Und eigentlich in so eine Sucht reingedrängt.
Das klingt aber auch so, als wäre das nicht so ganz günstig, oder? Hm. Ich meine, ich kenne mich mit den Kokain- und Heroinpreisen nicht so aus, aber beides parallel zu nehmen und darauf angewiesen zu sein, das klingt für mich so, als würde das nochmal ein paar Euro extra oder Mark extra kosten.
Ja. Also diese Chicago-Bande, von der wir eben sprachen, die hat nun tatsächlich hohes Interesse an ihm. Am 12. September 1984 wird Peter Pfeilmeier genannt, der Bayern-Peter, der ist Teilhaber am Bordell Hammerdeich und am MB-Club, wo illegales Glücksspiel und auch Koks eine Rolle gespielt hat, das waren da so die Hauptgeschäfte, wird Pfeilmeier zu einem wirtschaftlichen Risiko für seine Partner, weil er eben auch schwer konsumiert. Und der Partner möchte jetzt eigentlich, dass der Wiener Peter einsteigt anstelle Pfeilmeiers, weil der Wiener Peter seine Geschäfte im Griff hat und beauftragt nun Pinsner für die Ermordung Pfeilmeiers.
Also der Wiener Peter soll den Bayern Peter ersetzen.
Richtig. Ja. Und der soll jetzt 15.000 Mark dafür bekommen. Und das kriegt Pinsner auch ganz gut hin. Der spielt dem mit Hilfe eines Komplizen ein Rauschgiftgeschäft vor, das an einem ruhigen Ort abgewickelt werden soll, und geht mit einem Komplizen und dem Opfer am 12. September 1984 in so eine Garagenansammlung, in so einen Garagenkomplex und schießt dem auch in den Kopf. Der erhält allerdings diese zugesagte Bordellbeteiligung nicht, sondern er soll jetzt als Wirtschafter im Hammerdeich arbeiten. Das heißt, er ist wieder irgendwie nicht so seinem Ziel näher gekommen, ne, Anteile zu haben an diesem großen Kuchen, der sich da anbietet, rund um St. Pauli. Jetzt ist er halt Wirtschafter da.
Das heißt, die haben ihn verarscht.
Man kann es so sagen, ne? Also das zumindest klein gehalten. Beliebt ist er,
also,
wie gesagt,
ganz ehrlich,
auch nicht.
Die letzte Person, die ich verarschen wollen würde, wäre ein Auftragsmörder, der gerade erwiesen hat, dass er mal mindestens 2 Leute innerhalb von 3 Monaten oder was das war, umgebracht hat. Das ist so der letzte, wo ich sagen würde, pass auf, die 7.500 behalte ich.
Ja, das ist absolut bekloppt.
Ja. Ja, wir haben also den zweiten Mord, das ist auch einer derer, die er dann später zugeben wird, dann. Der dritte, der sein Leben lässt, ist Dietmar Lackschuh. Traub hat zusammen mit dem Wiener Peter das Palais d'Amour betrieben. Auch schwer auf Koks wird er zur Belastung und der sollte sich eigentlich gegen eine Abstandszahlung von 100.000 Mark aus dem Bordell zurückziehen, hat dann aber auch trotzdem seine Rauschgiftgeschäfte weitergetrieben und das war dann nicht mehr so interessant für den Wiener Peter. Und am 13. November 1984 geht Traub zur Kontrolle einer Prostituierten. Pinsner folgt ihm mit einem Komplizen, der gerade aus dem Knast raus ist. Die beiden legen Zwischenstopp in Heilbronn ein auf dem Weg nach München. Da besorgen sie sich ein Alibi von einem bekannten Bordelier, dem Häuptling von Heilbronn. Und
Häuptling von
Moment, der Häuptling von Heilbronn.
Ja, also das, da ist eine Menge los. Ich habe tatsächlich auch, ihr merkt schon, ich hantiere hier ganz schön irgendwie mit meinen Unterlagen. Diese Namen sind echt ein Problem.
Ja, und die Frage, das ist ja echt so.
Sag mal, wo ich gerade Palais d'Amour höre und München, ist das hier aus Skandal im Sperrbezirk? Da geht es doch im Text auch irgendwie und das Hotel d'Amour heißt es, glaube ich.
Aber hat Rosi da nicht ein Telefon und auch du hast ihre Nummer schon?
Ja, aber nochmal ganz kurz zu den Namen. Ist es denn so, dass die Namen vergeben werden oder sitzen die vom Spiegel oder wie nenne ich mich denn mal?
Ja,
Häuptling von Heilbronn finde ich aber ein Spitzenname für mich.
Also dieser schöne, wie hieß er nochmal, schöne Klaus oder schöne Peter, ich habe es vergessen, aber dieser schöne, da kriegt ihr jedenfalls seinen Namen, weil da auch dem lagen auch seine Prostituierten zu Füßen. Also der muss wirklich so unglaublich schön gewesen sein, dass das alle fanden und dann hieß der Schöne.
Es
gab ja früher auch mal August den Dummen und so, ne, gab's ja auch.
Sag mal, die Frage, ob das so ein selbstgewählter Name ist oder ob der von anderen kommt, weil wenn du dich jetzt selber der schöne Jochen nennst, aber kein anderer nennt dich so, dann ist ja auch doof.
Ich nenne mich der Häuptling von Heilbronn. Ich finde, das soll mal richtig gefährlicher, so ein abschreckender Name sein. Ich bin gespannt, was noch für Namen auftauchen tatsächlich.
Oh, da kommen noch ein paar.
Ja, jedenfalls, der wird nicht überleben, Dietmar Lackschuh-Traub, wie er übrigens hieß. Vermutlich Lackschuhe getragen, könnte man sich ausdenken an der Stelle. Dem wird auch in den Kopf geschossen. Es geht weiter. Ostern 1985. Jetzt kommen wir zu Waldemar Dammer. Betreibt Waldemar Dammer gemeinsam mit Ralf Kühne in Konkurrenz zum Wiener Peter II Bordelle. Kurz vor Ostern lässt Dammer den Wiener Peter von zweien seinen Schlägern im Palais d'Amour zusammenschlagen und demütigt ihn dadurch öffentlich. Also was wir vielleicht dazu wissen müssen, diese Kartelle und diese GmbHs etc., die haben einen ganz klaren Ehrenkodex, was nicht geht. Und zum jemanden zu bedrohen oder zusammenzuhauen, so dass es andere sehen können, wird definitiv gerecht werden. Ne? Also das kann man gar nicht machen, das Gesicht darf man da nicht verlieren, das passiert da. So wird Pinsner beauftragt, für pauschal 60.000 D-Mark Dammer und seine beiden Schläger zu töten. Der geht jetzt davon aus, der Pinsner, dass Dammer sich mit den Schlägern zu einer Besprechung in dessen Haus in Hamburg-Schnelsen treffen wird, begibt sich am Ostermontag zu Dammers Haus, wird reingelassen und er erschießt Dammer und seinen Wirtschafter Ralf Kühne.
Wie schafft er das, da reingelassen zu werden?
Ding Dong, hallo.
Hallo, ich bin's. Sind Sie ein Auftragsmörder? Nö. Ich bin wegen
Osterhase? Strom. Vielleicht hat er gesagt, er ist der Osterhase.
Ja.
Kann sein, war Ostermontag, ne? Später gesteht Pinsner diese Morde. Anhand der Waffen kann aber nachgewiesen werden, dass sein Komplize die erschossen hat. Also auch später wird immer noch mal neues Zeug rauskommen. Ja, also die Ermittlungen wegen der Auftragsmorde laufen an. Und jetzt haben wir es auch noch mit einer polizeilichen Besonderheit zu tun in Hamburg. Denn erst 1982 gibt es eine Sonderkommission, die organisierte Kriminalität untersucht in Hamburg. Vorher war das nicht nötig. Und vorher hat auch die Polizei gar nicht geglaubt, dass es sowas gibt wie organisierte Kriminalität, weil das ja relativ in diesem Milieu ehrenhaft und nach Regeln ablief. Und übrigens auch relativ interessant war für Politik und Wirtschaft. Also auch da war ja Kundschaft unterwegs in den Bordellen, die auch unterstützt wurden von öffentlicher Seite. Also die gab es ja offiziell. Und da gab es auch offizielle Regelungen. Jetzt, wo das alles irgendwie Wild West wird und in Chicago-Style kriegt, stellt die Polizei fest, denen ist tatsächlich entgangen, dass es hier organisierte Kriminalität gibt. Und wenn man sich Interviews anguckt, das wird nachher auch in den Shownotes nochmal ganz viel da sein an Quellen, auch Interviews mit Polizisten aus der Zeit und mit Ermittlern aus der Zeit. Das war für die relatives Neuland. Jetzt kam noch etwas dazu. Also wir hatten diese HIV-Welle, wir hatten die Drogenwelle, wir hatten die Veränderung des Kiezes Plus, es sind Wahlen in Hamburg. Das heißt, auch Politik hat gerade ganz andere Dinge zu tun, als sich um so etwas zu kümmern. Und die Polizei ist gerade erst so in den Anfängen des Ermittelns. Was die jetzt tun ist, Pinsner stellt ja nun immer weiter fest, dass er nicht so weiterkommt, ne, mit den Dingen. Also der kommt nicht dahin, was der sich wünscht für seine Jutta und seine Stieftochter Birgit. Der möchte eigentlich ein ganz solides, sehr, sehr wohlhabendes Leben führen. Und das wird nichts. Ne? Sein Wunsch ist aufzusteigen. Er möchte allen sicheres Zuhause bieten. Seine Jutta bewundert ihn schon. Er möchte eine eigene Etage in so einem Etablissement. Naja, also Pinsner wird als im Mai 85, als die SOKO 855 gebildet wird, unter der Leitung zweier junger Staatsanwälte, wird Pinsner verdächtigt, beteiligt zu sein an den Morden. Auf dem Papier stehen 7 Verbrechen und unter anderem die 5 Morde. Verdächtigt werden Pinsner, Hockauf und Nusser, weil 4 der Opfer mit derselben Waffe erschossen wurden, nämlich dieser 38er, von der eben schon mal die Rede war, die ja auch schon hin und her transportiert wurde zwischen Knast und der Wohnung Pinsners. Jetzt wird irgendwie, es wird schwierig mit den Ermittlungen. Pinsner wird aber vernommen 1985 und die Ermittler ahnen nicht, dass er die 38er bei sich trägt. Und nicht nur einmal greift er offenbar während des Gesprächs an den Abzug, so erzählt er es später anderen Leuten. Und aus Mangel an Beweisen lassen die Ermittler ihn gehen. Also jetzt können wir uns so vorstellen, ne, je nach Verlauf des Gesprächs und Pinsner voller Drogen und gewaltbereit, haben die auch bei den Verhören da schon vielleicht Glück gehabt. Naja, von dem Tag an ist jedenfalls Pinsner klar, dass er nicht mehr lange auf freiem Fuß sein wird und nicht mehr lange lebendig sein wird, weil nun ist ihm auch klar, da wollen ihm auch mindestens 3, 4, 5, 6, 7, 8 Menschen aus dem Ludenmilieu richtig ans Leder. Denn er hat etwas getan, was man nicht tut im Milieu, und das ist Verrat. Und auch vor allen Dingen, was man nicht tut, ist singen bei der Polizei. Und Tipps geben, wer was machen könnte, das verbietet nun deutlich der Ehrenkodex dieser Kartelle. Und so versucht er sich, auf dem Kiez weiß man, wenn der festgenommen wird, ne, dann sinkt er auch bald. Das heißt, für uns alle wird hier das Leben schwerer. Wir haben uns hier was aufgebaut auf eine sehr illegale Art.
Der muss doch weg, Mann.
Der muss weg.
Der muss weg, ist doch eine ganz klare Konsequenz.
So, und der weiß ja, wie das geht. Also einer, der weiß, wie schnell Leute verschwinden können, der kann sich auch sehr gut vorstellen, wie schnell er selber verschwinden kann.
Ja.
Und versucht deswegen, sich in seinem Badezimmer selber einen goldenen Schuss zu setzen. Wir haben ja schon gehört, der ist heroinabhängig offenbar. Also für ihn ist klar, er möchte lieber sterben, als in den Knast zu gehen. Aber die SOKO 855 ist schneller. Die Wende bringt ein kleiner Zuhälter, ein Kronzeuge, der eine eidesstattliche Aussage unterzeichnet hat und im Gegensatz ins Zeugenschutzprogramm kommt. Also ihr habt ungefähr jetzt eine Vorstellung, was da los ist, ne? Also hin und her, und keiner hält mehr so richtig zusammen. Jeder redet über einen anderen. Da ist große Nervosität im Spiel. Wir kommen langsam aber sicher zur absoluten Klimax dieser Geschichte. Die Steilshoper Straße 77, da wohnt Pinsner mit Frau und Stieftochter. Montags morgens, 14. April 86, da fällt Jutta und Werner Pinsner auf, dass erstaunlich viele Autos vor dem Haus stehen. Die ahnen was, aber es passiert noch nichts. Nicht abends und nicht in der Nacht und auch nicht am nächsten Morgen. Mittags geht Jutta Pinsner zur Apotheke. Und in der Zeit fingieren Zivilbeamte einen Unfall. Die fahren das Auto von Pinsner an. Ein Polizist klingelt an der Tür unter dem Vorwand, ihn zu informieren, was mit dem Auto passiert ist. Und der Pinsner kommt an die Tür nur mit einem Handtuch um und in Schlappen und ringt sofort den Polizisten zu Boden. Also stell ich das mal vor, alleine wie der schon auf Spannung gewesen sein muss. Ja, also Polizist klingelt, ich komme gerade aus der Dusche, aber ich schaffe sofort, den Polizisten zu Boden zu ringen. Das könnte nur Etienne mit seinem Grizzlybärengriff.
Ja. Real Naked Choke.
Danke.
So auf Spannung bin ich, bevor ich den ersten Kaffee morgens trinke. Also ich bin wirklich, ich brauche einen Kaffee, sonst flippe ich aus. Nur mal so. Ich überlege mir auch gerade noch einen Spitznamen dafür.
Ja.
Für die nächste Folge haben wir einen für dich.
Was vor allen Dingen spannend ist, ist, dass wohl offenbar auch schon Presse anwesend sein muss, denn es existiert ab dieser Situation noch ein Foto von Pinsner. Wenn ihr euch da mal tiefer reinwuscheln wollt in die Materie, liebe Fornies, die ihr gerade zuhört, dann ist es schon interessant, wie viel Journalie, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, da schon anwesend ist und auch offenbar Informationen dieser Anwältin erhält und auch offenbar, da trifft man sich, da wird über alles Mögliche geplaudert. Also so richtig verschwiegen ist da keiner, zumal diese Morde, das vielleicht vorab, die vorher stattgefunden haben, auch da wurde groß beerdigt. Ne? Da gab es auch tolle Gruppenfotos von diesen ganzen Kiezgrößen auf dem Friedhof, wo dann nochmal I Did It My Way gespielt wurde. Und also das war schon auch große, große Showtime. Also es gibt ein ikonisches Foto, den vom muskulösen Werner Pinsner mit nacktem Oberkörper abgeführt von schnauzbartigen Männern. Ja, und diese Festnahme, die Schuld dafür, die nimmt dann tatsächlich auch seine Jutta auf sich. Die sagt, es ist meine Schuld, dass du in den Knast gekommen bist. Ich hätte besser auf dich aufpassen können. Die möchte ihn parallel natürlich von diesem Heroinkonsum wegkriegen. Die total von ihrem Mann abhängige Jutta Pinsner, für die er wirklich Gott ist, die entwickelt mit ihm jetzt einen Plan, und zwar schuld- und pflichtbewusst. Also sie hat so den Eindruck, jetzt muss sie alles für ihn tun, und einen Plan entwickelt sie, für die sie eine dritte Person benötigt, nämlich Pinsners Anwältin. Und jetzt haben wir es wieder zu tun mit Isolde Oechsle-Miesfeld, die wittert offenbar, dass Geld und Ansehen winken könnte, wenn sie sich damit einklingt. Noch am Tag seiner Festnahme schließt sie nämlich einen Deal mit einem Fotoreporter ab, 15.000 Mark für Bilder und Informationen, die der dann später an den Stern verkaufen wird. Also wer nochmal recherchieren möchte, wie der Stern damals berichtet hat, diese Fotos, die entstanden. Da gibt es dann auch Interviews mit einem, der sagt, Mensch, ich war bei Pinsner noch auf dem Dachboden, ich habe da, ne, das war nicht abgeschlossen, ich bin da rein. Habe eine ganze Kiste Fotos gefunden. Diese Privatfotos wurden auch alle dann mitgenommen und verkauft. Also da war schon die Presse auch schwer beteiligt. Ja, Pinsner findet die Rolle des Medienstars ganz gut. Der gibt Interviews aus der Zelle, der diskutiert mit seiner Anwältin darüber, wie sein Fall verfilmt werden könnte. Ihm schwebt vor, Götz-George könnte die Hauptrolle übernehmen. Also da kleckert er auch nicht, da findet er irgendwie schon ganz viel ganz, ganz gut.
Muss man sagen, damals der wahrscheinlich angesagteste und größte Star, den Deutschland hatte.
Ja, ja. Absolut. Ja. Und wir hatten drei Fernsehsender, ne? Erstes, zweites, die regionalen, jeweils das dritte. Und ich meine, ne, Schimanski, da Straßenfeger, ne? Da klebt.
Fing, glaube ich, gerade so eins in RTL an, ne? Mitte der 80er.
Ja. Mitte der 80er schon so früh?
Ich glaube 84 war seit eins, aber ich weiß nicht genau, ja.
Ich habe Schimanski geliebt, Leute. Die Jacke war geil, ich hatte selber so eine. die Art und Weise.
Da haben wir doch deinen Spitznamen, Jochen. Schimanski.
Nee, ich hab tatsächlich gerade.
Jochen Schimanski Dominikus.
Was haltet ihr von Danger Dominikus?
Auch genannt Lederjochen. Oh, das ist
gut. Danger Dominikus. Ich
ihr dürft mich Danger nennen.
Mhm.
Wie nennen wir denn Georg?
Da müssen wir uns noch was einfallen lassen.
Ja, ich habe da einen Spitznamen gehabt, aber ich habe durch meinen Anwalt erwirken lassen, dass den niemand mehr nennen darf.
Gut, dass wir den nicht wissen, sonst gäbe es jetzt aber richtig, Georg, ne?
Ja.
Aber sag mal, es kommt mir sehr bekannt vor, wir hatten doch in einer der letzten Folgen schon mal so einen Typen, der im Knast gemerkt hat, oh, ist doch geil hier mit der Presse zu reden und ich mache ein Drehbuch und werde Superstar. Ne? Mhm. Also vielleicht sollte man mal in den Knast eingeliefert werden, um einfach mal diesen Spirit.
Ja, ich glaube, du kannst aber ziemlich wenig daraus machen, ne? Wenn du Verbrechen begehst. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland oder nur USA ist, wo du quasi nahezu kein Kapital daraus schlagen kannst, schrägstrich darfst.
Ja gut, aber wenn es schon reicht, um so eine Schreibblockade zu lösen oder eine kreative Gedankenblockade, einfach mal irgendwie etwas sich zu Schulden kommen lassen, um in den Knast zu wandern für ein Jahr, damit man da wieder kreativ wird, ist doch geil. Ja, okay.
Ja. Ich denke also, mal drüber, ne? Kann ja gut sein, dass das gut laufen kann. Ich fürchte nur, Jochen, wenn du in den Knast gehst und sagst, ich hätte mal gerne was von dem Spirit hier, dass du relativ schnell
aufs Maul. Ja, aber wenn ich da hingehe, dann sage ich erstmal, ey Leute, ich bin Danger Dominicus. Mhm. Und die tanzen jetzt erstmal alle nach meiner Pfeife,
ja. Muschis. Schimanski nennt man mich auch. Ich habe auch so eine Lederjacke. Was wollt ihr?
Man nennt mich Eddie, der kämpft mit Bären. Für Zahnspange, aber ich kann richtig fies sein.
Außerdem bin ich bald wieder raus. Vor allem
willst du ja nur für ein Jahr rein, da bist du ja noch gar nicht bei den ganz harten Fällen.
Nee, ich denke, man muss also, wenn man da reingeht, sich auch vorstellen, ey Leute, ich bleib nur für ein Jahr, ich suche das für meinen kreativen Spirit, weil ich ein Buch schreibe. Mhm. Das ist, glaube ich, ein guter Einstieg.
Auf jeden Fall.
Über die Besten von euch.
Ja.
Ja, dann hast du natürlich schon wieder die Herzen gewonnen.
Seid lieb zu mir, dann rede ich über euch.
Ja. Kommt er direkt einer zu dir, hast ein Problem, noch ein Problem.
Ja, also Jochen malt sich seine Zukunft gerade golden aus.
Die er hat auch jede Folge einen neuen Berufswunsch beim anderen cool. Podcast, von daher hat er jetzt in dieser Folge jede Folge einen neuen Spitznamen.
Genau, also Danger Dominicus, ähnlich ist Pinsner im Untersuchungsgefängnis untergebracht und wird richtig bei Laune gehalten von der Soko 855. Der lässt sich das Essen aus dem Hotel Atlantik liefern. So, also dem geht's richtig gut da, weil die möchten natürlich Informationen von dem. Also behandeln die den sehr, 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 sehr freundlich. Und seine Frau übrigens, die Jutta, die darf bei allen Vernehmungen daneben sitzen. Da wird auch berichtet, da gab's Kuchen. Ne, dann hat man Kuchen gegessen gemeinsam, Schwarzwälder Kirschtorte hätte es gegeben, sagt der Beamte. Und das war einfach freundlich. Das Einzige, was den Beamten da irritiert hat, sagt er, dass das Kuchenmesser, dass die Anwältin das immer in Richtung der Beamten gedreht hat, das hätte er nicht so gut gefunden. Also das sei ja nun nicht so anständig gewesen, das große Kuchenmesser dann da liegen zu haben. Naja, also der Pinsner wird verhört. Natürlich interessieren die Soko-Beamten alle Morde, alle Verbindungen, alle Helfer, alle Auftraggeber. Die haben ja nun eine Idee, nämlich diese Kartelle auch mal aufzulösen und zu sprengen und da wirklich Erfolge zu feiern, die nicht nur mit diesen Morden zu tun haben. Die behandeln ihn deswegen einfach wie einen Gast. Und seine Anwältin besucht ihn mehr als 70 Mal. Es wird auch von einer Affäre gemunkelt. Sie selbst heißt, es sei sehr angetan gewesen von ihm. Und ja, diese Jutta, seine Frau, ist ziemlich eifersüchtig auf die Anwältin, weil die den auch dauernd ungestört besuchen kann und weil die den auch besuchen kann, ohne dass sie durchsucht wird. Das ist damals geltendes Recht, dass die Anwälte keine wie nennt man es, Leibesvisitation ist, glaube ich, Georg, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der richtige Begriff, wenn ich.
Aber ich glaube, es ist so eine Volldurchsuchung, dann eine Leibesvisitation. Ne?
Das findet nicht statt, sondern wie wir.
Es geht ja, glaube ich, erstmal nur um das Abtasten, ob jemand überhaupt irgendwie was dabei hat oder Taschen durchsuchen oder sowas.
Richtig, ne? Richtig, ja. Also was jedenfalls auch reinkommt in die Untersuchungshaft, wir wissen ja, Pinsner ist schwer drogenabhängig, ist auch das, was er so braucht. Das wird auch am Telefon verhandelt mit Codeworten. Dann wird zum Beispiel, gibt es eine Tonbandaufnahme, es soll die Gamaskri plus 2 Gramm weiße Dame kommen. Gamaskri ist das Codewort für Waffe und die weiße Dame ist klar Kokain, Heroin. Es gibt
ganz geheime Codewörter, da kann ja niemand drauf kommen.
Das ist ein Geheimcode, ja.
Bringt 2 Gramm von der weißen Dame. Ja. Nö, keine Ahnung, wir haben das abgehört, der hat nichts von Kokain gesagt.
wisst ihr übrigens, wie die Leute untereinander sich das Zeug, was soll ich sagen, schmuggeln, also von Zelle zu Zelle übergeben? Habe ich letztens eine Doku gesehen. Nein, ein Fall, den ein Häftling erzählt hat, war, die ziehen Fäden aus ihrer Matratze, aus ihrem Bettlaken, so ganz kleine Fäden, ja, aus dem Stoff, binden die alle aneinander, 2 oder 3, also der Querschnitt, also das mal zwei oder drei parallel, und dann machen sie einen ganz langen Faden und dann packen die das in die Klospülung mit so einem Pfropfen vorne und dann spülen die das so hin und her.
Wie hin und her?
Ja, der. Also der.
Aber wie funktionieren bei dir Klos?
Naja, also.
Aber du spülst doch nicht in deinem Klo was ab und das kommt in der anderen
Zelle. In der anderen Zelle an.
Doch.
Das ist doch keine.
Was? Doch. Das ist ja, du musst dir so vorstellen. Also du hast ja ein Rohr unter den Zellen und die sind ja, die Wasserrohre, die Abwasserrohre sind ja miteinander, hat ja nicht jeder ein Abwasserrohr für sich privat. Das mündet ja in einem großen Abwasserrohr. Mhm. Und jeder hat praktisch diese Schnüre mit einem Bomsel hinten dran, so ein Bömsel.
Was ist ein Bömsel?
Ein Bömsel ist zerknitterte Alufolie oder so, ja? Die ja das Ende bildet, diese Schnur mit einer Alufolie. Dann spülst du das runter, dann baumelt das. Dann macht der Nächste, spült das runter, dann baumelt das. Und dann verbinden die sich sozusagen im Abwasserrohr und dann können die daran ziehen. Versteht ihr das?
Und das sind aber rein zufällig genau die zwei Leute, die was austauschen wollen, sind über dieses Rohr verbunden, aber alle anderen 100 Insassen, die da reinkacken, nicht.
Tatsächlich, also okay, ich habe es jetzt schlecht erklärt, das muss ich sagen. Mhm. Sorry, das ist jetzt.
Nee, du angelst halt einfach 6-7 Mal und je nachdem, wenn du Glück hast, kommt halt das richtige Paket.
Wenn
hoch.
Du Pech hast, was kommt dann
Miete.
Hoch?
Ja,
also natürlich, Miete. Aber wenn du Drogen leider haben willst, verloren. Also im Prinzip. Durch diese Alubömsel.
Von der Jürgen hatte Chili. Bah!
Haben die im Prinzip ein Spinnennetz aus Fäden in dieser Toilette, hat er erzählt. Und dann kannst du praktisch dann ziehen. Was lachst du denn so? Das ist wirklich so. Das ist. Ja. Und wenn du was.
Hier weiß das so.
Okay, du kannst natürlich auch. Du kannst natürlich auch, wenn die Tür aufgehst, gehst einfach rüber und steckst das durch die Zelltür. Aber, ja. Aber das Klo ist einfach.
Ich hätte halt gedacht, so ein ferngelenktes Auto oder sowas. Obwohl, naja, in Deutschland hast du ja so richtig feste Türen und nicht so Gitter, ne?
Also es funktioniert durch das Abwassersystem. Jetzt wisst ihr Bescheid.
Jetzt sind wir aber wieder ganz schön unten rum. Ich finde es auch ein bisschen eklig. Oder?
Was ist denn daran eklig? Möchtest du denn
deinen Koks aus dem Klo fischen? Also ich jetzt mal im Ernst, das ist doch würdelos, oder
ja,
nicht?
Du musst ja nicht vorher da rein.
Man muss improvisieren.
Machen und weißt sagen, übrigens, ich habe gerade nochmal und ich, jetzt schicke ich es dir. Es ist natürlich, wenn die Leitungen clean sind, denke ich mal.
Ist ja auch alles Edelstahl da, ne?
Ist ja, ja ich glaube, ne, damit man sich zerbrechen kann.
Genau. Insofern ist es für hygienisch wahrscheinlich total. Pinsner braucht das alles nicht. Der hat seine Anwältin, die bringt alles rein und raus. Und seine Jutta, die bringt alles rein und raus und hat alle Möglichkeiten, an alles Mögliche ranzukommen, weil er Kontakt hat. So wird Jutta Pinsner und seine Anwältin werden beide damit beauftragt, seinen Präsidiumsbesuch, wo er verhört werden soll, vorzubereiten. Und das geschieht. Wir befinden uns jetzt im Polizeipräsidium im 4. Stock im Zimmer 418. Da stehen 8 Stühle. Der eine Stuhl am Fenster bleibt leer, nämlich der, auf dem früher jemand immer saß, der ihn vernommen hat. Der hat frei, der ist in Göteborg zum Segeln gefahren. Und neben Pinsner, dem werden die Handschellen abgenommen, sitzt seine Frau. Neben ihr an der Ecke seine Anwältin. Schräg gegenüber von Pinsner setzt sich der Staatsanwalt Bistri, der Verhörende, und 2 Polizeibeamte. Und am ganz anderen Ende des Raums sitzt die Sekretärin und protokolliert mit der Schreibmaschine. Die Anwältin unterhält sich mit dem Staatsanwalt erstmal Smalltalk-technisch über den Hund und über Richterstellen in Schleswig-Holstein. Die kennen sich aus dem Studium von früher. Also die kennen sich untereinander alle, sind alle so ein Jahrgang. Man kennt sich aus Verhandlungen, man kennt sich aus verschiedenen anderen Prozessen und Vernehmungen. Jutta Pinsner sagt, sie möchte noch vor der Vernehmung nochmal auf die Toilette gehen. Und als sie wiederkommt von der Toilette, hängt sie diskret ihre Tasche über die Lehne ihres Stuhles, der direkt neben ihrem Mann steht. Pinsner steht auf, geht an der Handtasche vorbei und sagt, hier könnte man mal frische Luft reinlassen, oder? Dann fragt er nach einem Kaffee und dann sagt Staatsanwalt Bistri zu ihm, so Herr Pinsner, dann schießen Sie mal los. Also der Staatsanwalt sagt das ganz sicherlich so. Die Sekretärin bezeugt das später, dass das Gespräch so verlaufen ist. Der sagt das ganz sicherlich nicht ironisch, sondern der Staatsanwalt hat schon eine ganze Menge Verhöre hinter sich mit ihm und will jetzt endlich mal Taralis reden und will mal ein paar Infos, die er verwerten kann. Werner Pinsner steht auf, hat plötzlich eine Waffe in der Hand und sagt, meine Herren, dies ist eine Geiselnahme. Wir haben 3 Stunden Zeit. Und sagt zu den Polizisten, ihr geht raus. Die stehen auf, dann sagt Pinsner aber, die sollen sich wieder hinsetzen. In diesem Moment steht der Staatsanwalt auf, der Bistri, und Pinsner schießt sofort und das Projektil durchschlägt den Kopf des Staatsanwalts.
Wow.
Die Polizisten rennen aus dem Raum, Pinsner schießt, trifft aber nicht. Dann lässt Pinsner seine Anwältin und seine Frau mit einem Schreibtisch die Tür verbarrikadieren, damit die nicht mehr reinkommen.
Aber Moment, er schießt auf den Richter und die Polizisten rennen raus. Warum schießen die Polizisten nicht auf den Pinsner?
Gute Frage. Vielleicht waren sie nicht bewaffnet. Etienne, habe ich nicht rausbekommen. Ging alles ziemlich schnell. Pinsner versperrt die Tür und ruft vom Apparat, vom Telefonapparat des Staatsanwalts, seine Tochter an, die Birgit, und sagt, Birgit, ich liebe dich. Der Sekretärin befiehlt er, sie soll, die hat sich in der Zwischenzeit unterm Tisch versteckt, der befiehlt er, rauszukommen. Und er befiehlt ihr, einen Satz sagt er zu ihr, du schaust zu. Die hat Angst, natürlich, der erschießt sie auch, aber der sagt mir, du schaust zu. Dann flüstert er seiner Frau Jutta was ins Ohr, kniet sich vor ihn hin, hebt den Kopf, macht den Mund auf, schaut ihm in die Augen und das ist ihre letzte Demutsgeste. Pinsner schiebt ihr den Revolver in den Mund und drückt ab. Er setzt sich danach neben den leblosen Körper seiner Frau und erschießt sich selbst ebenfalls durch einen Schuss in den Mund. Und was er vorher schon mal gesagt hat, ist, ich werde noch mal hinlangen. Die Schweine, die haben mich ja so geflaxt. Ja, und damit ist der größte Justizskandal, kann man sagen, der Hamburger Geschichte gelaufen. Ihr könnt euch vorstellen, was in der Presse passiert danach. Ihr könnt euch vorstellen, was los ist. Also den Staatsanwalt, sich seine Frau und sich selbst zu erschießen, nachdem es möglich war, auch an all diese Pläne, all diese Pläne zu schmieden, da geht's natürlich rund. Der ermittelnde Bauer erzählt später, dass er mal die Regalmeter nachgezählt hat, die den Fall Pinsner eingenommen haben. Das waren 55 Regalmeter. Und was damals so hieß im Kiez, was den Ermittlern damals erzählt wurde, dass die Kiez-Bosse ihm angeblich versprochen haben, wenn er den Staatsanwalt und sich selbst erschießt, bekommt seine Tochter Birgit 1.800 Mark monatlich bis an ihr Lebensende Unterhalt. Bekommen hat, das wissen wir, die Tochter das Geld nie. Die Birgit Pinsner, seine Tochter, die starb 2003 drogenabhängig und verarmt, war auch Prostituierte gewesen, die starb mit 32 Jahren. Die Anwältin wurde übrigens verurteilt zu Beihilfe zum Mord, zu 6 Jahren Gefängnis. Da wurde schwer sich drüber aufgeregt, dass dass sie nur so eine kurze Haftstrafe erhalten hat. Der Rolf Bauer, der Ermittler, der sagt heute, diese Strafe ist ein Witz und dass sie als Juristin weiterarbeiten durfte danach, das ist ihm unverständlich.
Ja, nachvollziehbar.
Ja.
Krass. Ja,
das war Werner Pinsner und die total interessante Geschichte, wenn man nochmal guckt, was ist aus all diesen Leuten geworden, die diese wahnsinnig gut verdienenden Kiezgrößen waren. Die sind alle mehr oder weniger entweder früh gestorben oder haben sich suizidiert oder sind jetzt verarmt oder verkaufen wie unser guter Pate iPhone-Apps auf Ibiza. Die goldenen Zeiten sind vorbei und das war der Anfang des Untergangs. Und mittlerweile ist das Milieu auf dem Kiez ja ein ganz anderes geworden, wie eben schon gehört. Aber das waren die wilden 80er, die sogenannten Kiezkriege, die da stattgefunden haben.
Gibt es da eine Verfilmung von dem Fall? Irgendwas?
Mehrere.
Mehrere. Mhm. Eine, die ich sehr empfehlen kann, ist eine Dokumentation dazu. Und zwar heißt die Der Killer von St. Pauli. Das ist eine NDR-Dokumentation von 2016. Die stellen wir auch noch in die Shownotes. Dann gibt es noch Der St. Pauli-Killer, ist auch nochmal eine Doku. Dann hat ein ganz, ganz tolle Doku gemacht, das Online-Portal von 11 Freunde, das heißt die Kinder der Revolution, weil parallel auch die Entwicklung des FC St. Pauli in der Zeit stattfand. Die Hafenstraßenzeit war da auf Hochtouren.
Ich sehe gerade, der große Abgang von 1995 hat sogar den Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste gewonnen.
Ja, kenn ich gar nicht, der große. Also es gibt unwahrscheinlich viele Quellen dazu und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich vielleicht sogar 15 verschiedene Quellen in die Shownotes setze, weil es einfach auch so viel Verschiedenes dazu zu recherchieren gibt. Also auch die Hamburger Morgenpost hat da viel geschrieben. Dann gibt es noch eine Seite, die heißt reeperbahn.de. Da habe ich auch einiges an interessanten Infos. Und der Fall Pinzner ist Teil der Ausstellung des Polizeimuseums in Hamburg, was nach dieser Phase gegründet wurde. Also wer Hamburg besucht und dann das Polizeimuseum besuchen möchte, da ist nicht nur der Mord rund um den goldenen Handschuh natürlich verewigt, sondern eben auch der Pinzner-Mord, der dann auch zu einer Veränderung des Strafrechts führte aufgrund der Geschehnisse.
Ich mag Kiezgeschichten.
Oder?
Ja, das ist so. Weil wenn man selber da schon mal so lang gegangen ist und auch diesen Hans-Albers-Platz kennt, ich kann nur allen empfehlen, einfach mal da hinzugehen und einfach mal ein Bier da zu trinken und einfach mal zu gucken, was da so los ist. Ja, wie die Nutten da rumschlendern und dann irgendwann wird man auch erfahren, wer der Lude da von denen ist, weil die sich dann immer austauschen. Das ist echt so abgefahren irre, aber da kann man auch ein ganz normales Bier trinken auf diesem Platz. Das ist jetzt nicht total ganz schlimm. Das ist
die mega Partymeile.
Ja, das ist super. Ist
am Wochenende voll besogen hin.
Das ist einfach echt. Da hängt einfach.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, hängt einfach jeder ab und das ist halt, ja. Ich mag diese Geschichte.
Übrigens ja, sehr interessant. Was?
Übrigens habe ich gerade nochmal parallel hier nochmal zu Toiletten in Zellen recherchiert. Ich werde euch das System, wie das funktioniert, in der Recherche bin ich noch nicht weitergekommen. Auf alle Fälle bis zum nächsten Mal per Schaubild schicken. Mhm. Aber ich habe jetzt herausgefunden, dass es tatsächlich Firmen gibt, die sich spezialisiert haben auf Gefängnistoiletten.
Ach.
Ja, es gibt Spezialfirmen, die nur Gefängnistoiletten bauen. Ist das geil? Mhm. Gut, so viel dazu noch.
Also nächstes Mal erfahren wir dann, Jochen, wie das geht, das Seilsystem. Ja,
das muss ich auf alle Fälle erzählen.
Und wir finden noch einen Namen für Georg. Einen Gangsternamen.
Ja.
Da haben wir doch einen guten Auftrag für in 2 Wochen.
Sehr schön. Gut. Wie viele Seiten war es diesmal, Alice?
37.
Puh, nicht schlecht.
Ja. Aber wirklich, wenn ihr Lust habt, allein die Geschehnisse um diese Ritze, ne, auf der Reeperbahn oder dieses Nutella-Kartell, da könnt ihr euch so verirren irgendwie beim Durchgoogeln und gucken, das sind so starke Geschichten und das sind so Megatypen. Allein die Fotos, die haben alle diese genialen Cowboy-Stiefel an, alle in hohen Hacken, alle mit Föhnfrisuren, Schnauzbart, die Pelzjacken, alles richtig optisch was geboten. Also macht auch jenseits all der Brutalität viel, viel Spaß, sich die Szene mal ein bisschen genauer anzugucken, die da stattgefunden hat.
Gut. Alice, vielen, vielen Dank für diese, da kann man sich immer so schön zurücklehnen und zuhören, das ist immer so, das ist schön, dir zuzuhören. Das
sehr macht mir sehr viel Fall. Spaß. Und ich habe auf jeden Fall Bock, mir diesen Film noch anzugucken. Das hat mich jetzt ein bisschen
Du kannst, glaube ich, den ganzen Nachmittag damit verbringen, dir nur Sachen zum Thema Kiez und Kiez in den 80er Jahren anzuschauen und die Verbrechen, die dort begangen wurden.
Diese ganzen Dokus aus den 80ern über Bandenkriminalität und sowas, sowas mag ich gerne. Also vielen Dank, Alice, toller Fall. Danke auch Georg natürlich. Danke Jochen. Und dann hören wir uns hier bei Verbrechen ohne richtigen Namen in 2 Wochen wieder. Ihr wisst es, alle 2 Wochen montags kommt die neue Folge. Erzählt's gerne weiter. Lasst auch gerne mal eine Rezension bei Apple Podcasts oder wo auch immer da. Oder so, das hilft uns natürlich auch immer ein bisschen mit der Sichtbarkeit und empfiehlt uns gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Macht's gut.
Tschüss.